Nach dem Rennen ist vor dem Rennen, aber welches Rennen denn jetzt überhaupt? Wir sind verwirrt. Und das am Vatertag. Herzlichen Glückwunsch zum Vatertag, mein Lieber. Ja. Warst du mit dem Bollerwagen draußen?
Ja, Glückwunsch kann ich natürlich an dich zurückgeben, Ralf. Ich bin tatsächlich erst vor knapp 2 Stunden hier aus München vom Flughafen zurückgekommen.
Ja, du warst insofern ja praktisch mit dem digitalen Bollerwagen unterwegs 2 Tage lang, ne?
So kann man das sehen, ja. Wir haben schon ein bisschen vorgefeiert, wenn man so möchte, zumindest ja. im Laufe des Abends jeweils. Aber ja, heute Rückreise aus Hamburg einmal mehr und genau, deswegen, wir waren heute ein bisschen, also was heißt spät dran, ist ja noch bis Freitag ein paar Stunden hin, aber wir hatten diese Woche nicht so viele Optionen, denn ich war 2 Tage in Hamburg, da können wir nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Cooles Erlebnis auf jeden Fall gewesen beim Online-Marketing Rockstars Festival. Das war echt, war mal was anderes, aber auch sehr, sehr spannend. Und man hat trotzdem auch viele bekannte Gesichter getroffen, auch Triathlon-Prominenz. Ralf kann sich jetzt überlegen, wer das wohl sein könnte. Zu später Stunde
jetzt bei einer jetzt will er mich gerade schon wieder beleidigen. Das ist wirklich.
Du hast wahrscheinlich schon gesehen, wer dort war.
Das ist so eine Beleidigung, ja. Also ich weiß gar nicht, was das jetzt schon wieder soll. Sehe ich aus wie der Mann hinterm Mond oder was?
Also montags konnten wir auch nicht aufnehmen, denn da warst du ja noch in Italien.
Ja, Rückreisetag, ne?
Ja.
Ja, insofern hatten wir ja also erstmal eine relativ actionige Woche. Es ist heute Donnerstag und irgendwie habe ich das Gefühl, so viel habe ich noch gar nicht gemacht. Ja, klar, gut, ich musste arbeiten, aber ansonsten nicht. Das ist halt so, ne? Wenn man so wir hatten ja 2 relativ, sagen wir mal, auch erlebnisreiche Wochenenden. Ja, erst Hamburg-Marathon, was ja cool war. Ne? YouTube könnt ihr euch nochmal reinziehen, weil das läuft tatsächlich, so wie im vergangenen Jahr, auch extrem gut. Und dann war ich ja in Italien zum 70.3 und du warst in München zum Wings for Life World Run. Und beides waren ja auf jeden Fall auch spannende, ereignisreiche und, ja, wie soll ich sagen, kurzweilige Veranstaltungen, ne?
Ja, absolut. Also Wings for Life World Run war tatsächlich sehr gesegnet von, ich sag mal, gutem Laufwetter. Also frühlingshafte Temperaturen, sodass es jetzt wirklich angenehm war, natürlich in kurzen Sachen zu laufen, aber deutlich kühler, als es im letzten Jahr der Fall war und vor allem nicht so viel direkte Sonneneinstrahlung. Und es hat sogar die ersten 10 Kilometer circa so leicht geregnet, also so, dass es nicht störend ist, aber dass natürlich einfach viel Sauerstoff auch in der Luft ist. Und ich glaube, das hat allen, ist allen sehr gut bekommen. Und in dem Fall Kai Pflaume, mit dem ich gelaufen bin und wo wir gesagt haben, hey Mensch, nach Berlin und so, das ist nicht so gut glücklich gelaufen, war ja doch sehr warm und vielleicht auch nicht der beste Tag. Ist ja auch so, dass Tagesform immer eine Rolle spielt, das kennen wir alle, glaube ich. Da war das natürlich eine andere Nummer beim Wings for Life World Run. Und da haben wir gesagt, komm, ja, wir wollen weit laufen, aber wir hatten auch beide noch ein bisschen was vor an dem Tag im Anschluss noch. Deswegen war bei uns das Ziel, nachdem er mir signalisiert hatte, nach 7, 8, 9 Kilometern, er hat einen guten Rhythmus, er fühlt sich super, Beine toll, wir gehen mal drauf und gucken mal, was so geht bis Halbmarathon und dann laufen wir halt noch ein bisschen aus danach. Und was soll ich sagen, also die letzten 5, 6 Kilometer, Felix war ja auch mit dabei, da haben wir schon kurz mal gedacht, Kilometer 15 war schon relativ zackig, also Richtung 4,30 und dann auch drunter und das ist auch nicht mehr langsamer geworden, dass wir dachten schon, ist schon noch ein bisschen weit bis 21, vielleicht nicht, das war zu früh, aber hat Kai super gemacht. Also ich glaube, da war so eine 4,16 sogar der letzte Kilometer oder sowas dabei. Überragend und dann auch vollkommen verdient. Fast 4 Minuten persönliche Bestleistung. Verbessert 1,37,20 war es, glaube ich, am Ende. Haben dann kurzes Erinnerungsfoto an der Kilometermarkierung gemacht. Da war dann natürlich auch eine bayerische Blaskapelle positioniert von den Veranstaltern. Das hat sehr gut gepasst. Das hat den Vibe auf jeden Fall, wie soll ich sagen, bayerisch traditionell gemacht. Und dann, ja, sind wir noch 4 Kilometer ausgelaufen und haben uns dann einsammeln lassen. Und das Schöne ist ja auch dann, dadurch, dass man andererseits manche überholt oder auch überholt wird, ist eigentlich egal. Das war schon wieder eine sehr, sehr coole kollegiale Stimmung, sage ich jetzt mal. Die Leute freuen sich, man unterstützt sich gegenseitig. Wir haben ja dann auf das Auto gewartet, das uns wieder zurücknimmt, weil Kai noch zum Flughafen musste. Der ist noch nach Zürich geflogen an dem Nachmittag und ich musste ja noch zum Bayerischen Rundfunk ins Studio nach Freimann, also komplett andere Richtung von da, wo wir rausgelaufen sind von der Strecke. Und dann haben wir natürlich die Leute, die uns da noch passiert haben, natürlich alle entsprechend angefeuert. Manche sind auch noch stehen geblieben für ein Selfie. war wieder ja sehr, sehr cool. Und ich habe mich auch wieder gefreut über alle, die ich dort treffen konnte. War toll, großartig. Egal, ob ihr jetzt fürs Bestzeit-Team gelaufen seid, fürs Adidas Runners-Team gelaufen seid oder für Kais Team gelaufen seid. Großartig für alle, die da mit dabei waren. Und wir haben auch gesehen, weil wir getaggt wurden auf Instagram, dass natürlich auch einige von euch natürlich jetzt nicht unbedingt beim Flagship Run in München dabei waren, aber natürlich trotzdem für unser Team gelaufen sind und den App Run gemacht haben. Auch da Hut ab und freut uns natürlich.
Also weil wir ja hier jetzt erstmal unter uns sind, ne? Team Bestzeit Podcast hat natürlich komplett abgeliefert. Ja, also erstens haben wir letztlich dann doch noch 160 Mitglieder auf die Straße gebracht. Bei mir hat das ja leider nicht geklappt. Das erzähle ich euch nachher. Ihr werdet das dann verstehen, warum das halt nicht geklappt hat, aus zweierlei Gründen. Wir haben 3.221 Kilometer damit auf die Straße gebracht. Die entsprechende Spendenwert ist das eine. Aber es ist wieder eine Top-20-Platzierung weltweit der Teams geworden. Ja, weltweit der Teams. Also was jetzt einfach mal die Streckenlänge angeht, was schon fantastisch ist. Ja. Und was soll ich sagen, Philipp? Du hast natürlich leider da mit dem Adidas-Team eine Losertruppe um dich versammelt. Ich weiß auch nicht, was das soll.
Das würde ich so nicht unterschreiben. Jetzt bin ich gespannt,
Hallo. Was
ins Stat kommt, weil das globalen, den globalen Rang haben wir, sind wir Platz 2 gewesen.
Ja, ist ja klar. Da ist natürlich auch ein bisschen Marketing-Power hinter gewesen. Ja, damit ganz so ein Marketing-Power haben wir ja hier mit unserer Community noch nicht. Wir sind nah dran, aber nicht ganz. Ja. Wieder über 20 Kilometer pro Teilnehmer.
Das ist schon gut.
Das ist schon richtig. Und das muss ich leider sagen, hat weder das Team von Kai noch die Adidas Runners und auch das Team, was ja von der Kopfzahl her riesig ist, von Flo Neuschwander geschafft. Über 20 Leute, das ist einfach großer Sport. Ja, wir nehmen das halt ernst.
Also wir haben auf jeden Fall, jetzt schaue ich mal kurz, wir hatten 1652 aktive Läufer offensichtlich, 2500. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist zwischen Läufer und Teilnehmer. 2500 Teilnehmer und 1600 Läufer. Anyway,
auf jeden Fall. Das sind wahrscheinlich dann doch die Leute, die sich angemeldet haben, gespendet haben, aber dann aber nicht, tatsächlich nicht gelaufen sind.
Ah, ja, stimmt. Das kann natürlich sein. Ja. Wobei das eine krasse.
Das wären viele, die nicht gelaufen werden, ne?
Krasse Diskrepanz, aber ich meine, die Spenden vielleicht kommen natürlich trotzdem der guten Sache zugute. Das ist ja,
passt ja dann auch. Vielleicht ist auch die App nicht überall richtig beendet worden.
Stimmt,
das kann auch sein. Ist auch manchmal so ein Punkt. Ne?
Ja, also ich glaube, dass bei dir wahrscheinlich das nicht so einfach möglich war, weil du konntest ja kein Handy nutzen während des Laufens wahrscheinlich. Und ging das mit der Uhr dann überhaupt? Das ging nicht, oder?
Sagen wir mal so, lass uns erstmal Wings for Life fertig machen und dann schilder ich euch mal meinen Tag. Dann wirst du Dinge verstehen. Und ihr werdet alle Dinge verstehen.
Ja, also natürlich erstmal die Begrüße natürlich auch übrigens von Kai. Den habe ich ja dann mit einer Tag Unterbrechung auch wieder in Hamburg getroffen. Der sendet natürlich auch liebe Grüße hier an die Podcast-Gemeinde und freut sich natürlich auch, dass er auch viele Leute seinen sportlichen Werdegang so aktiv mitverfolgen und ihm ja auch vor dem Start nochmal die Daumen gedrückt haben. Das ist natürlich toll.
Und, also ich muss auch sagen, die Videos, die ich von euch gesehen habe, da hatte er auch eine ganz andere Körpersprache als beim Halbmarathon in Berlin.
Ja.
Also offensichtlich war er da noch nicht Peak.
Ja.
Also das war völlig anders auch vom Laufen her.
Genau, er hatte so eine, auch hinten raus noch, das ist ja dann manchmal so, wenn es anstrengend wird, kenne ich von mir selber ja auch noch von früher, an guten Tagen schaffst du es irgendwie halt drauf zu bleiben und dich halt gut zu treffen und du hast diese leichte Vorlage und an schlechten Tagen ist es halt ein absoluter Kampf und du hast halt nicht mehr den super Laufstil, sage ich jetzt mal, und das ist ja vor allem das Bemerkenswerte gewesen, wo ich auch zwischendurch zu Felix rüber geschaut habe und gesagt habe, Kai hat heute auf jeden Fall richtig Bock und der war halt so in seinem Schritt drin und hat da schön nach vorne gedrückt und das sah einfach sauber aus. Natürlich, letzter Kilometer haben wir den auch nochmal gut rangenommen, sage ich mal, und gesagt, Kai, jetzt hier durchziehen, beißen. Klar, das ist dann immer anstrengend, das ist ja dann kein Joggen, logischerweise, sondern der hat sich da auch komplett ausgepowert, so wie das halt jemand macht, der ambitioniert auf eine Zeit läuft. Aber ansonsten, das war wirklich ganz anderes Laufen als in Berlin noch.
Also nochmal, ihr seid bis Halbmarathon mit Druck gelaufen und dann einfach locker weiter, bis das Catcher-Car euch hatte. So, ja, okay.
Nee, nicht mal bis zum Catcher-Car, sondern wir haben dann wirklich er hatte für sich gesagt, letztes Jahr hatten wir, glaube ich, so 23,5 Kilometer geschafft. Und für sich hat er gesagt, er will auf jeden Fall 25 voll machen, weil das Weiteste dann ist, was er jemals ja quasi beim Wilks for Life World Run gelaufen ist. Ich glaube, wir hätten fast 30 schaffen können, wenn wir
aber
einfach
so weit.
Ja, konstant weitergelaufen wären. Aber wir haben dann angehalten, weil das Ding ist natürlich, je weiter du dann wir sind ja nicht mal in München, aber Richtung Westen rausläufst, desto weiter hätten wir ja dann wieder zur Stadt zurückgemusst. Plus, du musst ja auch immer gucken, wo kann dich ein Auto noch abholen, ne? Weil das sind ja dann teilweise wirklich so Mini-Landstraßen, wo es halt so Feldwege nur gibt, wenn überhaupt.
Und da musst du gucken,
wo ist überhaupt so ein kleines Dorf, wo man anfahren kann. Und am Ende hat sich halt auch rausgestellt, dass wir dann gemerkt haben, oh shit, bei 25 war auch nicht so super hilfreich, weil wir sind erstmal wieder 1,5 Kilometer, nachdem wir fertig waren. Das wurde ja dann leider nicht mehr gezählt, aber wir sind erstmal wieder 1,5 Kilometer zurückgelaufen, weil wir gemerkt haben, das wird sonst nichts mehr. Dementsprechend haben wir relativ bewusst erstmal bei 25 aufgehört. Alle, die an uns vorbeigelaufen sind, bestmöglich unterstützt und angefeuert. Und sind dann zurückgelaufen, als wir gehört haben, die kommen im Auto da nicht irgendwo halbwegs in die Nähe.
Okay.
Genau.
Gut, du hattest ja noch einen Zweitjob, kannst du ja gleich auch noch mal kurz erzählen. Wer ist denn überhaupt Catcher Car gefahren in München?
Da fragst du mich jetzt was. Ich wollte gerade sagen Andi Wellinger, aber es war nicht Andi Wellinger. Oder doch, es war Andi Wellinger und.
Und wer war noch dabei? Meistens ist dann irgendein Motorsportler noch dabei, ne?
Es war ein Parasportler. Ich finde das raus, Markus. Ich glaube, Basketball. Vielleicht in die nächste. Ich setze mich in die Nesseln. Ich werde das kurz recherchieren.
Ja. Also, wo ich natürlich auch nochmal deine Beobachtung brauche, da ist ja unfassbar stark gelaufen worden, also ganz vorne.
Ja.
Ja, Flo Neuschwander hat ja nicht gewonnen, obwohl er sehr weit gelaufen ist. Aber da war ja, also jenseits von 50 noch richtig Traffic. Ja, und wo du ja eigentlich sagst, okay, Leute, was macht ihr da eigentlich genau? Ja, aber da waren ja doch etliche Läufer noch unterwegs da vorne, ne?
Ja, da waren also drei Athleten aus der Adidas Runners Community dabei, die sich auch zusammengetan haben und gesagt haben, wir wollen heute mal wissen, was geht. Für einige war es aber auch der erste Ultra sozusagen. Die waren dann schon da mit dabei. David Schöner war natürlich dabei, Florian Neuschwander war dabei. Max Rahm war dabei, der am Ende ja auch wirklich sehr beeindruckend das Ding gewonnen hat.
Übrigens total, ja.
Auch Debüt beim, also Ultra-Debüt. Das war wirklich krass. Jetzt überlege ich, wer war denn noch dabei? Das war wirklich eine richtig große Spitzengruppe und alles das, was ich noch im Nachgang auf Social Media lesen konnte, war wohl so, dass die auch echt am Anfang schon drauf gedrückt haben, gut zusammengearbeitet haben und dann aber irgendwann natürlich so nach der Hälfte der Strecke so ein bisschen das Rennen gestartet wurde, sag ich mal. Ich habe gelesen, vielleicht schreibt uns Flo, falls er das hört, nicht, dass ich hier Quatsch erzähle, aber ich habe gehört, dass Florian Schwander eine der ersten Attacken mal gesetzt hat, wo es Opfer gab, sage ich jetzt mal. Also der bei 30 oder kurz nach 30 wirklich mal so eine sehr massive Tempospitze gesetzt hat und das dann auch sich so ein bisschen aufgesplittet hat. Und Max Rahm hat sich das aber halt auch sehr, sehr gut eingeteilt. Und manchmal ist es auch gut, wenn man also Respekt braucht man natürlich vor solchen Distanzen, das ist, glaube ich, nie verkehrt, aber wenn man halt auch noch nicht weiß, wie es wird oder wie krass das vielleicht werden kann, dann ist man dann auch ein bisschen unbefangen. Das kann ja auch manchmal ein Vorteil sein. Und ja, der hat das echt sehr beeindruckend durchgemacht. Ist ja noch ein sehr, sehr junger Athlet und bin extrem gespannt, wie das bei dem alles weitergehen wird. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass der auch in Zukunft den Fokus auf diesen langen Dingern lassen wird, vielleicht auch in Kombination irgendwann mit Trails und Bergen, das ist ja alles noch optional, aber würde sagen, es gibt schlechtere Einstände als den Wings for Life World Run in München zu gewinnen. Ich glaube, global war es ja dann trotzdem auch noch sogar Platz 4 oder so, also wirklich krass.
Ja, das war relativ krass, ja. Übrigens, Moritz Brückner war der zweite Fahrer neben Andi Wellinger, das ist ein Rollstuhl-Rugby.
Rugby, nicht Basketball, ich war falsch, ja, genau.
Ja, ja. Crazy Shit, ne?
Genau. Und übrigens auch das kann ich ja gleich damit verknüpfen, dass ich ja dann ich war echt Montag war ich richtig durch, muss ich sagen. Das kenne ich sonst auch nicht unbedingt von mir. Also ich kann, glaube ich, inzwischen schon einiges ab, auch mit, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Workload. Der Tag hat ja trotzdem früh begonnen. Ich habe diesmal nicht in München gepennt, ich war zu Hause. Bin halt um 6 aufgestanden mit unserer Kleinen, gefrühstückt, Sportsachen gepackt, bin nach München gefahren, hatte dann da ja vor Ort natürlich noch Termine, diverse Interviews auf einer Bühne, Videoproduktion, Fototermin alias Runners und so weiter, das Übliche, was man halt da macht. Bin dann mit Kai 25 Kilometer gelaufen und dann wurden wir abgeholt von zwei Shuttles. Das eine Shuttle fuhr zurück zum Olympiapark, weil Kai dort sein Auto hatte, der musste zum Flughafen weiter. Mhm. Und ich bin ja dann zum Bayerischen Rundfunk gefahren worden und dann wirklich trockenes T-Shirt vor Ort angezogen.
Immerhin.
Immerhin hat mir für den Kollegen, war das glaube ich auch gut, es war für den nicht verkehrt, kurz mal Gesicht kurz abgewaschen und eine Butterbrezel habe ich noch schnell gegessen, bevor ich dann rein bin und dann aber direkt auch ans Mikrofon. Und ja, wie das dann halt so ist, bis man da dann fertig ist, bis man dann zu Hause ist, ist halt wieder 8 circa. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, das hing mir am nächsten Tag ultra krass nach. Da habe ich mich echt mal richtig erschlagen gefühlt auf jeden Fall.
Okay.
Und musste aber abends ja wieder dann nach Hamburg.
Wenn man in der Jet-Set-Party-Community angelangt ist, da ist kein Spaß.
Ich sag mal so, vielleicht noch, damit wir das mit einer positiven Note beenden können. Also erstmal liebe Grüße an Jan Wieken, mit dem ich das ja machen durfte. Ich habe das so verstanden von den Kollegen, dass das, glaube ich, sogar erstmalig übertragen wurde. Das wird ja üblicherweise vom Red Bull Haussender übertragen, von Servus TV. Aber
die machen eine internationale Geschichte.
Genau.
Wir haben das in Frankfurt tatsächlich auch mal gemacht. Da haben wir einen etwas aufwendigerer organisierten App-Run dann übertragen. Zusammen habe ich das kommentiert mit dem Jost Wiebelhaus vom Run-Shop in Frankfurt.
Ne? Also ich denke, dass das Event, jetzt mal unabhängig von der Marke, die dahinter steht, die mögen manche gut finden, die mögen manche nicht so gut finden. Die Art des Events, das konzipiert wurde, finde ich großartig aus verschiedenen Gründen. Punkt 1. Es geht, es verbindet Sport mit einem guten Zweck. Das ist jetzt erstmal nie verkehrt. Und dass da jetzt über Jahre ja auch echt massiv viel Geld eingesammelt wurde für die Rückenmarksforschung, ist großartig. Und jetzt kommt aber noch das andere. Ja, ich komme aus dem Leistungssport, ich komme aus einem kompetitiven Umfeld und das war eine geile Zeit. Aber ich kann auch verstehen, wenn nicht jeder Bock hat, sich immer messen zu müssen mit anderen, mit der Zeit, mit irgendwas. Und ich glaube, gerade für auch Laufeinsteiger oder Laufeinsteigerinnen, muss man ja sagen, ist ja gerade dieses Konzept Wings for Life World Run extrem niederschwellig, sodass man, glaube ich, trotzdem diesen Event-Charakter, und das ist natürlich im Münchner Olympiapark ohnehin einfach schon richtig, richtig geil, diesen Event-Charakter erleben kann. Das macht sicherlich auch Bock auf mehr, das fixt die Leute, glaube ich, an, ohne dass du jetzt eine Fitness haben musst, um, keine Ahnung, 10 Kilometer in dieser Zeit zu laufen oder überhaupt eine Fitness zu einem Halbmarathon oder gar einen Marathon zu laufen, sondern es ist am Ende ja egal, wie weit du kommst. Es geht darum, dass du da dabei bist. Und es ist, wie gesagt, ein sehr viel mehr Miteinander, auch unter diesen Läufern dort vor Ort. Und deswegen finde ich dieses Event schon mal sehr, sehr cool. Und das zu übertragen, du hast eigentlich auch viel Erzählstränge. Also man kann natürlich viel über das Thema Rückenmarkserkrankungen sprechen. Wie ist der Forschungsstand? Du kannst natürlich trotzdem ein bisschen Leistungssport übertragen. Ja, auch übrigens Glückwunsch nicht unerwähnt lassen. Inga-Lena Schönburg-Heuk hat ja bei den Frauen auch mit einem richtig starken Rennen gewonnen. Das freut uns natürlich auch, die ja auch bei uns hier schon im Podcast zu Gast war.
50,88 Kilometer, nochmal ganz kurz. Ne? 50,88.
Rang 3, glaube ich, sogar global, oder?
Rang 3 global, ja. Und Platz 58 insgesamt.
Ja, das ist ja Wahnsinn, ja, wirklich.
Ja, also die Polin Stellmach, die hat, glaube ich, schon mehrfach gewonnen, wenn ich das richtig habe. Die hat weltweit bei den Frauen gewonnen.
Genau, also diesen Aspekt kannst du natürlich genauso übertragen wie, wie soll ich sagen, Lernthemen auch. Ja, ich bin da ja auch, also lernt da, glaube ich, nie aus, was den Stand der Forschung etc. anbelangt. Und aber auch natürlich einfach Bilder, wo man halt sieht, Laufen kann Spaß machen, Laufen ist toll, ist großartig. Ist Werbung für den Sport, von dem her, ich finde, das Format gibt auch schon was her, das zu übertragen. Und von dem her mal gucken, wie es in der Zukunft weiterläuft. Ich weiß nicht, wie oft habt ihr das gemacht?
Wir haben das tatsächlich auch nur einmal gemacht.
Einmal gemacht, okay, ja, mal gucken.
Ich glaube, wir haben es sogar im Fernsehen übertragen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also sonntags morgens.
Cool.
Wo normalerweise beim HR gar keiner Fernsehen schaut. Oder sehr wenige Menschen. Ja gut, es mangelte dann natürlich ein bisschen, ein App-Run ist natürlich was anderes, als wenn du so ein Event hast, ne? Und wenn du so ein Event hast, dann ist das natürlich mal eine ganz andere Hausnummer, ne? Aber das ist natürlich ein sehr großer Aufwand. Weil sehr viel mehr Menschen halt weit laufen, ja. Und du kannst ja auch keine Kreise
Genau.
laufen, weil zu viele Menschen unterwegs sind.
Ganz genau.
Ja, also das
Also
ist logistisch
das
schon herausfordernd.
geht, glaube ich, auch nur deshalb, also ich weiß ja von dir, habe ich ja durchaus ein bisschen Einblicke in diese großen Ausdauersportübertragungen und Kosten, die damit verbunden sind. Sprich, ich ziele jetzt mal eher auf einen Marathon ab, aber wahrscheinlich für Langdistanz-Triathlon auch nicht so anders. Wenn man das selber produziert, ist das natürlich schon exorbitant teuer. In dem Falle ist es ja so, du kriegst ja am Prinzip das fertige Programm zur Verfügung gestellt.
Ja,
Und das
ja.
dann zu übertragen mit einem Kommentator, einem Experten oder wie auch immer, was für eine Konstellation, das bietet sich ja trotzdem irgendwo an, weil ich glaube, das ist halt jetzt nicht mit wahnsinnig viel Aufwand wahrscheinlich verbunden.
Nee, das kann man also aus meiner Sicht auch sehr gut machen, ja.
Ja.
Das ist gar kein Problem. Ja, ja
Du warst auch
cool,
aktiv an diesem Tag.
ne? Ja. Tatsächlich war ich zu dem Zeitpunkt, wo das Ketchercar losgefahren ist, gerade eine Minute fertig.
Au, das ist das Problem gewesen.
Nee, das war nicht das Problem. Also wir fangen mal vorne an, ja.
Wir fangen mal vorne an mit 5 Stunden 29, oder?
5 Stunden 29, jawohl.
Sehr gut. Ja,
Ja.
das ist schon mal eine Ansage.
Ja,
Ich habe das.
das war sehr okay, ja.
Ja.
Es war super Wetter, bisschen Wind, aber alles okay. Ansonsten halt auch super Wetter. Die Mediterranean Sea war jetzt, sagen wir mal so, nicht wirklich, die hatte nicht den Warmbadetag mitgebracht. 16 Grad, wäre also genau deins gewesen.
Das wäre, ja.
Ja, ich bin am Montagmorgen dann, weil ich meine Sachen ja schon gepackt hatte, dann auch noch mal ohne Neo rein. Das kann man machen, aber es ist frisch. Schwimmen war super. Da haben aber, ich war ja mit einem guten Freund dort, mit Markus, da haben wir dann einen kleinen Fehler gemacht. Also wir haben uns realistisch angestellt. Das heißt, du stellst dich in so große Blöcke, ne, ist wie Startblöcke beim Marathon auch, wo du vorher, also ne, vorher für dich definierst, was du laufen oder schwimmen willst in dem Fall.
Ja.
Und wir standen im richtigen Block, ne, 35 bis 40 Minuten. Jetzt ist da aber so eine Dynamik drin in diesem Anstehen, ja, das müsst ihr euch wie aktives Anstehen am Lift vorstellen. Ja, also es kommen immer mehr Leute und die wollen dann alle, weil sie hektisch sind und jetzt irgendwie Bock haben, dass es losgeht. Ja, die Stimmung ist geil morgens. Wollen dann ins Wasser. Und bis wir dann vorne waren, habe ich mich dann nochmal umgeguckt und habe gedacht, oh, da stehen ja gar nicht mehr so viele. Ja, wir reden von 2500 Startern. Das ist schon mal eine Ansage. Und dann ist halt Rolling Start. Das heißt, alle 10 Sekunden sechs Mann nebeneinander aus so einer, ne, abgegitterten Reihe und los. Sorgt dafür, dass das Ganze sehr weit auseinandergezogen wird und dass man frei schwimmen kann, was ein Riesenvorteil ist, ne? Und dadurch, dass wir aber uns, sagen wir mal, eher defensiv angestellt haben und realistisch eingeschätzt haben, waren wir dann zu weit hinten. Also ich hatte
Okay.
schon das Gefühl, dass ich beim Schwimmen eigentlich die ganze Zeit überholt habe. Und das ist eigentlich ja schon falsch, weil du solltest ja eigentlich da sein, wo die anderen so schnell schwimmen wie du,
Ja. Yeah.
ne? Und das war dann nachher auch auf dem Rad nicht ganz unproblematisch, weil, also ich habe bis ganz zum Schluss permanent Leute überholt. Und das sind halt Leute, die sich dann an der falschen Stelle angeschlossen haben, weil so krass ist jetzt der Unterschied nicht, dass Leute sehr gut schwimmen können und dann ganz schlecht Radfahren, sodass ich die dann halt nach 2,5 Stunden auf dem Rad erst überhole. Weißt du, da waren wir einfach zu defensiv beim Anstellen. Das war halt auf diesem Radkurs nicht ganz unproblematisch, weil man sich dann sehr konzentrieren musste und nicht einfach mal so eine Viertelstunde mal draufliegen konnte und mal einfach nur fahren. Das ging
Ja.
nicht. Man musste halt die permanent gucken und viel hochgehen und so weiter und so weiter. So, beim Schwimmen ist mir dann aber ein Malheur passiert, was dann halt erklärt, warum das schwierig war mit allem
Du
anderen
hast deine
verfolgen.
Uhr verloren.
Exakt.
Nein, nein, das war ein Spaß jetzt, oder? Hoffentlich.
Das war kein Spaß.
Ach
Ja,
du Scheiße.
tatsächlich war es so, ich war ungefähr 80 Meter vorm Ausstieg, ja, und es kam halt einer seitlich, weil der sich irgendwie verschwommen hatte, zurück. Und ich war im Prinzip schon an dem vorbei. Und dann machte der halt eine Bewegung und landet mit der rechten Hand auf meiner Schulter. Ja, und der zieht aber weiter und zieht mich praktisch damit zurück. Mhm. Und dann muss der, so kann ich es mir nur erklären, mit dem zweiten Arm halt auch den nächsten Schwimmzug gemacht haben und dabei mir die Uhr abgerissen haben.
Und das Band ist ja dann durchgerissen wahrscheinlich, oder?
Also, sagen wir mal so, du kennst ja diese Uhren, ne? Also die Plastik- oder Gummiarmbänder sind jetzt ja nicht super, super fest. Die sind aber jetzt auch nicht, also da musst du schon dran ziehen, ne?
Ja, voll.
Ja. Und dann zwei, drei Züge weiter denke ich, irgendwas ist komisch hier, ne? Weil das merkt man ja dann, ne? Wenn man immer eine Uhr hat, wem erzähle ich das? Erzähle ich euch das, ob man merkt, dass man eine Uhr anhat oder nicht?
Das merkt man immer, ob die dran ist.
Genau. Und ich denke, fuck, meine Uhr ist weg. Dann angehalten, umgedreht, kurz überlegt, kann ich da jetzt nach tauchen? Schwimmt die? Geht die unter? Und das Meer ist da leider nicht so klar.
Das ist ziemlich trübe wahrscheinlich, oder?
Ja, weil das ist halt Sand darunter, ne? Und klar. Dann so aufgewühlt, das ist halt so murky eher, ne? Man kann eigentlich nicht viel sehen. Ja. Und dann kamen ja auch die nächsten Schwimmer da und da habe ich auch gedacht, okay, das hat ja jetzt gar keinen Sinn. Von da an war ich dann halt natürlich im Blindflug. Ja, weil du hast keine Geschwindigkeiten, du hast keinen Puls, nada. Und dann war natürlich auch das Thema die App abdrücken damit gegessen, logischerweise.
Genau, das ging dann schon mal nicht mehr. Rad wahrscheinlich ja kein Problem, weil Tacho noch, aber Laufen war ja dann komplett auch free-floating?
Leider nicht.
Du hast kein Tacho am Rad?
Oder? Also normalerweise habe ich da schon, ein Tacho ist jetzt nicht so aussagekräftig, normalerweise habe ich da ein Wattmesser dran.
Ja.
Den hatte ich aber leider vergessen zu Hause. Was ich jetzt persönlich nicht so schlimm finde, man sollte zwar im Prinzip nach bestimmten Wattkategorien fahren, aber ich habe das eigentlich ganz gut im Griff, wenn ich, es ist ja flache Strecke gewesen, ne? Wenn ich auf der flachen Strecke meinen Puls sehe, dann weiß ich ungefähr, wo ich unterwegs bin.
Ja.
Ne? Aber das hatte ich ja jetzt nicht mehr.
Du hattest keinen Puls, also
du hattest Gott sei Dank Puls mehr.
Du hattest Gott sei Dank noch Puls, aber nichts, womit du diesen messen kannst.
Ja. Ne? Also, Scheiße. Was war daran das Allerschlimmste natürlich?
Jetzt noch du konntest nicht auf Strava posten.
Korrekt. dann habe ich mich halt erstmal damit beschäftigt. Also erstmal beschäftigst du dich dann natürlich mit der Wechselzone, weil man versucht immer zu antizipieren, kurz bevor man rausgeht aus dem Wasser, so was muss ich jetzt machen als nächstes?
Ja.
Sehr weite Laufweg, eine Fußgängerwegüberbrückung, ja, also relativ steil hoch, relativ steil runter. Mit Neo noch an, also Neo versuche ich dann halt immer so schnell wie möglich auf Hüfthöhe runter, damit man vernünftig laufen kann. Aber das war schon herausfordernd und dann versuchst du dich zu konzentrieren, die Sachen in der Wechselzone richtig zu machen. Ich bin dann mit dem Markus zusammen in der Wechselzone gewesen. Wir hatten lustigerweise, was ein Riesenzufall ist, nebeneinander liegende Startnummern. Das heißt, wir hatten die Fahrer dann nebeneinander stehen, aber das ist total selten. Und ich war dann auch durch die Wechselzone 1,30 schneller, also eine Minute 30 schneller als Markus. Hängt immer ein bisschen davon ab, wie schnell ziehst du die Socken an, wie schnell kriegst du deine Klamotten, also den Neo aus, wie schnell kriegst du die anderen Sachen an, verpflegst dich nochmal und so weiter. Und dann halt aufs Rad. Und dann habe ich erstmal ein bisschen nachgedacht, ne? Wie kriege ich das jetzt am besten hin? Ja, ich glaube, dass ich ein okay Gefühl habe, so für meinen Körper. Aber es bleibt ja dabei, in so einer langen Wettkampfbelastung können ja schon viele Ausschläge passieren. Ne? Also, wem sage ich das? Ja, also jeder wird das ja bei einem langen Lauf oder einer langen Belastung schon mal erlebt haben. Ich hatte jetzt zum Glück sonst körperlich wirklich nur minimal überhaupt mal Probleme, dass ich jetzt nicht irgendwie große Schwankungen gespürt habe. Aber ich könnte jetzt für mich tatsächlich nicht sagen, ob ich auf dem Rad 110, 120 oder 130 Puls habe und beim Laufen auch nicht.
Ja.
Naja, also ich weiß nicht, würdest du merken, wenn du statt 150, 160 Puls hättest?
Früher vielleicht ja, jetzt auch nicht mehr. Weil jetzt dadurch, dass ich natürlich in einer ganz anderen in ganz anderen Trainingsdimensionen unterwegs bin und auch ganz anderen Fitnesszustand habe, habe ich jetzt natürlich auch viel höhere Pulswerte bei niedrigerem Tempo wieder. Also früher hat sich das ja dann total, also herzgroß alles, und dann hast du ja oft auch wirklich niedrige Pulswerte gehabt. Da hätte ich schon kleinere Unterschiede schnell gemerkt, aber auch jetzt zwischen 150 und 160 könnte ich jetzt, ohne dass ich sehe, glaube ich, nicht erspüren, glaube ich.
Ja, und so geht es mir im Prinzip auch. Ne? Also mir ging es jetzt zu keinem Zeitpunkt, was das angeht, schlecht, was ja erstmal gut ist, aber kann ja mal so Phasen haben, ja, wo man dann auf die Uhr guckt und denkt, oh, ja, jetzt bin ich aber schon im roten Bereich. Es gibt ja auch Uhren, wo man sich das anzeigen lassen kann, ne? Wo man dann ein Signal kriegt, wenn man in den roten Bereich gerät.
Richtig.
Das war natürlich jetzt zum einen auch, weil bei der Radstrecke keine Steigung da drin war. Da ist halt dann die Gefahr, dass du in so einem Part halt hart überziehst, nicht gegeben. Der Punkt ist nur, du kannst natürlich auf so einer flachen, langen Strecke permanent leicht überziehen. Und das ist dann eher eine muskuläre Geschichte. Da weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt auf der Uhr nur mit dem Puls gesehen hätte, wahrscheinlich auch nicht. Aber ich hatte halt keine Geschwindigkeit, ich hatte keinen Puls, ich hatte einfach nada. Es war vollkommen einfach Gefühl. Dann kam noch eine, also das war noch nicht alles mit den Verlustanzeigen.
Ich bin gespannt. Ich hoffe, die Socken waren diesmal dabei.
Die Socken waren dabei, die hatte ich auch
sehr
an
gut.
Und alles
sehr
gut.
Sehr gut, sehr gut.
Ja.
Sehr gut, sehr gut.
Die Socken waren von dem Triathleten, den du in Hamburg getroffen hast.
Ah, komm her.
Aus der Kollektion.
Sehr gut, sehr gut. Ja. Wahrscheinlich auch der Anzug dann, also der
Lauf. Tatsächlich nein. Also zur Wahl der Waffen. Ich hatte mich tatsächlich 2 Tage vorher bei einem letzten Lauf, dann da in Italien, entschlossen, einen anderen Anzug zu benutzen, nämlich meinen Vereinsanzug.
Okay.
Das ist halt hier Castelli, die italienische Marke. Der ist vielleicht nicht ganz in der obersten Etage, was Aerodynamik angeht, aber der hat halt die Option, dass man den komplett oben aufmachen kann, weil der am Bauch eine Zweiteilung hat und dann ist der hinten wieder zusammen. Ja, ja. Aber das hat ein paar Vorteile, zum Beispiel, wenn man zur Toilette muss oder beim Anziehen, beim Ausziehen und auch beim Schwimmen. Ja, und dann hatte ich mich dafür entschieden und habe den während des Schwimmens komplett oben den Reißverschluss offen gelassen, hatte den aber schon an.
Ja? Okay.
Und der Markus zum Beispiel, der jetzt 1,30 länger gebraucht hatte, der hatte den Ryzen-Anzug an und hatte den aber nicht an.
Mhm.
Ja. Und alleine das Anziehen mit nasser Haut, mit klammen Fingern, das braucht halt. Ne? Da verlierst du halt einfach Zeit. So, dann war die Radstrecke, sehr viel winkeliger, mit viel mehr Richtungsänderungen und einfach Zonen, wo man aufpassen musste, als wir vorher auf der Strecke gedacht hatten. Ja, also beim Ansehen der Strecke gedacht hatten. Viel Kreisverkehre, Brücke rauf, Brücke runter, Brücken teilweise mit Teppich überlegt, damit man da überhaupt vernünftig drüber fahren konnte und. Das war sehr, sehr viel. Dazu noch 2 sehr interessante Konstruktionen über Zufahrtsstraßen für das Krankenhaus in Jesolo. Da sind praktisch mit einem Gerüstbau 2 Rampen, einmal rauf, einmal runter, und zwar auf jeder Straßenseite gebaut worden. Und da musste man insgesamt 4-mal drüber.
Ach du Schande.
Ja. Sagen wir mal so, ich glaube, da hatten einige Leute ein bisschen Bauchschmerzen. Ja. Ich kannte das schon, weil freundlicherweise der Franz Löschke, herzliche Grüße Franz, danke, ich war vorbereitet und prepared. Der hatte mir das vorher schon im Trainingslager als Video gezeigt. Er hat gesagt, guck mal hier, da kannst du dich drauf freuen, da darfst du drüber fahren.
Das klingt jetzt, also wieder mal, ich bin da kein Radfahrer, aber ich glaube, mit einem Zeitfahrrad ist das auch nicht so geil, wenn man solche krassen Stiche irgendwie hochfahren muss, oder?
Ja, das ist kein Problem. Da musst du halt nur vorher entsprechend runterschalten und dann, du kannst da nicht drauf liegen bleiben, weil das ist zu rappelig. Also du musst dann halt hochgreifen und dann, da kannst du ganz normal drüber fahren, das ist kein Problem. Aber viele Leute haben mit sowas ein ungutes Gefühl, ja, weil du bist halt auf einer relativ schmalen Rampe, Ja, und rechts und links ist halt nichts. Ja, und dann, aber nein, also das ist jetzt eigentlich kein Problem. Nur wenn du es noch nie gesehen hast vorher und vielleicht den Kurs, man konnte da vorher nicht drüber fahren, also die Tage vorher, dann war das, glaube ich, für den einen oder anderen schon ein kleiner Schock.
Eine kleine Überraschung auf jeden Fall, die sich da präsentiert hat.
Ja. Die größte Überraschung für uns war allerdings, das war im Briefing angesprochen worden, war tatsächlich die schlechte Asphaltdecke. Bestimmt 30 Kilometer, extrem schlechter Asphalt mit Schlaglöchern und allem Möglichen, ja. Wer hat da seine Flaschen verloren? Richtig!
Nee,
also sehr, so, sehr, so sehr, 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 sehr viele haben da einfach ihre Flaschen verloren. Und leider ich auch. Das heißt, ich habe meine Trinkflasche verloren und zu dem Zeitpunkt war das die einzige Trinkflasche, die ich hatte, weil ich mir bei der Verpflegung davor keine neue Trinkflasche geholt hatte, ne, weil ich hatte noch ausreichend im Prinzip und habe gedacht, das reicht mir bis zur nächsten Verpflegung. Ne? Und dann habe ich auch noch meine Toolbox verloren. Die ist in einer alten Radflasche praktisch drin. Also Druckluftkartusche, Felgenheber, ein Schlauch natürlich, ja, und so ein Kram halt, ja. Kleines Werkzeug. Und von da an natürlich bitte, bitte, bitte kein Defekt jetzt, ne? Weil dann bist du halt raus. Ja? Ja. Und da waren halt auch relativ viele Leute in bestimmten Segmenten mit Defekten. An einer Stelle haben auf 200 Metern bestimmt 10 Mann gestanden, da muss irgendwas gewesen sein. Da habe ich dann auch gedacht, oh, jetzt fährst du mal ganz links, ja, also da dann tendenziell eher auf dem Mittelstreifen, dass man möglichst nicht da irgendwo einen Defekt sich noch einfängt, ja. Ja. So, und dann fängt natürlich das nächste Spiel an. Okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz ein bisschen rechnen, wie das mit der Verpflegung sich wohl verhält. Ne? Weil da war halt auch Kohlenhydrat flüssig drin. Ja, und dann habe ich natürlich mal ein bisschen nachgedacht. Ne? Ich habe noch eine Rahmenflasche, die am Rahmen vorne befestigt ist. Also
die anderen sind hinterm Sattel quasi, oder?
Die anderen sind hinterm Sattel, genau. Ja. Ne? Und die sind halt rausgesprungen, rausgerappelt. Und dann hatte ich, was man immer machen sollte, ja, also sowohl auf langen Radfahrten, aber vor allen Dingen auch bei solchen Veranstaltungen, also alles über olympische Distanz auf jeden Fall. Du musst Notfallgels dabei haben. Ja. Ne, also sagen wir mal, wenn man eine längere Ausfahrt macht und man ist jetzt irgendwo weiter weg, sollte man mindestens eins dabei haben. Ich will jetzt ja nicht da irgendwo an einer Eisdiele oder an der Tanke anhalten. Ne? Also dann musst du schon so mitnehmen, dass man sich eigentlich durchverpflegen kann damit.
Ja, ja.
Und ich hatte halt, auf meinem Fahrrad ist halt vorne eine Box drin, die man als Toolbox nehmen kann oder eben dafür. Und da hatte ich halt 4 Gels drin und damit bin ich dann gut durchgekommen. Aber sagen wir mal so, ich habe dann sicher tendenziell, ich würde mal sagen, bestimmt eine Flasche zu wenig getrunken auf dem Rad. Ja. Weil die fehlte mir einfach zwischen der einen Verpflegung und der nächsten Verpflegung.
In welchem Abstand gibt es denn da üblicherweise? Das
war, glaube ich, irgendwas so um die 30 Kilometer.
Ui, okay, krass. Mhm.
Das heißt, ist dann schon relativ lang. Das ist dann knappe Stunde. Das ist schon lang, ne?
Das ist jetzt nicht ganz so, dass man da, ja, das uns easy wegstecken oder kompensieren kann. Okay, Straßenverhältnisse, braucht man natürlich nicht. Andererseits in Italien jetzt auch nicht komplett ungewöhnlich, aber ist natürlich fürs Rennradfahren oder in dem Fall Zeitfahrrad, nehme ich ja mal an, werden wahrscheinlich 95% der Leute da zur Verfügung gehabt haben, wahrscheinlich nicht so geil. Trinken ist ja, ich weiß nicht, wie warm war es denn? Natürlich deutlich wärmer wahrscheinlich als bei uns, weil es ist ja auch nochmal eine Ecke südlicher. Und es ist
das war morgens sehr okay. Ich glaube, wir hatten morgens so 12, 13 Grad.
Oh ja, okay.
Und dann mittags irgendwie 20, 21, das war sehr, sehr okay. Dennoch,
Trinken wichtig,
es war halt sonnig, ja. Das heißt, du hast die Einstrahlung auf den Körper, ja, und dann schwitzt du natürlich, das ist halt klar. Ne? Und ich hatte nach dem Radfahren schon mehr weiße Stellen an meinem Renndress als normalerweise.
Schwitzen. Ja, also das dann schon.
Ja, und dann weißt du, okay.
Nicht so gut.
Nicht so gut, ja. War aber alles nicht so dramatisch. Von daher war ich dann am Ende mit der Zeit sehr okay. Ich bin 2 Stunden 32 gefahren. Das ist sehr okay. Ja.
Und dann laufen?
Und dann muss man noch laufen, ja.
Das kommt dann.
Also ich wollte noch eins zum Radfahren sagen. Also das ist ja eine Veranstaltung, wo kein Windschattenfahren erlaubt ist, ne?
Ja, okay, jetzt habe ich schon eine Vermutung, was kommt.
Ich musste mehrfach richtig laut lachen über die
Weil die
Mannschaftszeit,
alle.
über die Mannschaftszeitfahren, die da veranstaltet wurden. Also ich habe auch gedacht, ey Leute, das ist doch scheiße, was ihr da macht. Ja.
Ja.
Also sagen wir mal so, die Dreistigkeit, mit der da teilweise Reifen an Reifen gefahren wurde, also die ist schon richtig scheiße.
Du
Ja, und
hast,
da würde
es
ich mir
gibt nicht.
wünschen, dass sie einfach mehr Refs da auf die Strecke tun. Ja, und die Leute da einfach
Diese
verwarnen.
Refs schauen primär wahrscheinlich auf die, was vorne abgeht und so in der Masse nicht
Na,
unbedingt,
das,
oder?
es gab ja kein Profirennen. Also von daher
Okay.
würde ich da jetzt keine Ausreden gelten lassen. Es ist zwar eine Runde gewesen, was es ja tendenziell ein bisschen schwerer macht, weil du hast dann eben 90 Kilometer.
Ja.
Aber es gab einen Haufen Hinherstrecken, also wo man dann an der Seite von so einem Kanal rausgefahren ist, irgendwie 5 Kilometer, dann über so eine Rappelbrücke wieder zurückgekommen ist. Und da habe ich ein paar Mal lachen müssen, weil ich gedacht habe, ey Leute, was ist das da für ein Peloton, ja, was mir da
Ja,
entgegenkommt?
ja,
Ja, wo die
ja,
Leute einfach
ja, ja.
mitgeflogen sind dann, ja, also Gaga, echt Gaga.
Also
Ja.
viele Bestzeiten wahrscheinlich am Wochenende.
Ja, also ich glaube, wegen der Richtungsänderung und das Anstrengendste für mich ist, dass man sich die ganze Zeit da total konzentrieren muss. Weißt
Ja.
du? Das eine hatten wir selbst verschuldet, dadurch, dass wir zu weit hinten uns angestellt hatten. Da muss man sich halt die ganze Zeit beim Überholen konzentrieren, ja, weil die Leute sind ja nicht mehr im normalen Bereich unterwegs. Das heißt, die sind dann nicht mehr konzentriert und fahren dann vor dir im Prinzip einfach raus. Ja, und dann kommst du da mit 10 km/h mehr angebrettert. Das ist nicht so schön, um das mal vorsichtig zu sagen.
Ja, natürlich, das muss
Und
dann
da musst du
selber
halt
noch
die
die
ganze Zeit den
Reaktionsfähigkeit
Kopf
haben.
hochhalten und gucken,
Du
dann wieder
kannst nicht.
Rappelstrecke, dann gehst du wieder hoch und wieder runter. Und das war viel mehr als auf anderen Kursen.
Ja.
Also deshalb, ich war sehr okay. Ich war sehr okay. Ja, so, dann habe ich gewechselt und auch da andere Taktik als sonst schon mal und als viele andere. Ich kann nicht so gut laufen mit den Triathlon-Anzügen und zwar, weil
Ah,
die
okay.
mich am Oberkörper gefühlt einengen. Ja, und klar, man kann die dann aufmachen, finde ich trotzdem nicht angenehm. Und dann habe ich mir in Hamburg, ja, als du an unserem Samstagnachmittag da mit der langen Schlange unserer Community-Fans und
Jetzt
Fotos,
kriege ich
jetzt kriegst du ein
raus,
Bild,
was
ne?
Ralf da eigentlich gemacht
Jetzt
hat. Ich
kriegst du
dachte mir
ein Bild, ne?
so viele Leute, die auch gerne mit Ralf ein Foto machen wollten. In dem einen Moment steht er noch links neben mir. Dann sage ich, ja klar, kannst gerne ein Foto mit Ralf und mir machen. Dreh mich um, Ralf einfach weg und einfach eine halbe Stunde nicht mehr aufgetaucht. Dachte ich, was macht denn jetzt hier auf der Messe? Okay, du hast auf der Messe zugeschlagen und hast dir was gekauft? Statt einem klassischen, ich sag jetzt mal, Triathlon-Einteiler?
Naja, davon habe ich ja. Ich habe ja einen zu Hause. Ich sage jetzt nicht, wie
Ja,
viele.
genau, aber du hast dir was Alternatives besorgt.
Ja, tatsächlich habe ich mir ein ganz normales Laufshirt besorgt.
Aber du hattest den Einteil auf dem Rad ja an.
Den habe ich dann runtergezogen, ne? Und
Ah.
praktisch die Ärmel. Also ich habe die auf dem Rad hat man, das ist die aerodynamischste Variante,
Ja.
Ärmel bis zu den Ellbogen.
Ellbogen, genau, ja,
Ne?
genau.
So, und dann einfach runter und dann steckst du die Ärmel, einfach nur diese Ärmelverlängerung an der Seite in die Hose rein.
Okay, und dann auf für den
Hüfte,
Oberkörper einfach ein Shirt quasi.
Oberschenkel ist das so fest, dass das rutscht nicht.
Verliert man nicht, ja.
Ne, das rutscht auch nicht, da passiert gar nichts. Ja. Und dann habe ich halt da in Hamburg ein sehr schönes, leichtes Baumwoll, tatsächlich mit Baumwoll und Kunststoff gemischtes, aber sehr leichtes Laufshirt gefunden, das mir super passte. In einem sehr schönen, strahlenden, beinahe Königsblau. Wir bleiben übrigens
Okay.
dringend drin in der zweiten Liga mit einem grandiosen 0 zu 4 in Osnabrück. Gut, dass ich das jetzt hier anbringen durfte. Das habe ich jedenfalls angezogen und du bist ja wahrscheinlich noch nie in so einem Rennanzug gelaufen, ja. Das ist
Nee.
halt einfach was anderes, ja. Und du weißt selber, wenn du mit einem langärmeligen T-Shirt läufst, ist das natürlich was anderes, als wenn du mit einem Renn-Singlet läufst.
Ganz anders. Also ich war immer
So,
ein Fan davon, freie
genau
Schultern
so,
zu haben,
ja.
irgendwie. Es fühlt sich nicht so einengend an,
Ja,
irgendwie.
genau. Ja, und das habe ich, weiß gar nicht mehr, letztes Jahr irgendwann schon mal bei einem Kurzstreckentriathlon gemacht. und habe gedacht, okay, das ist cool, das machst du hier auch. Ja, und ich hatte eigentlich noch gedacht, ich hätte ein Singlet, ich habe das aber nicht gefunden, also vor Hamburg. Ja, und dann habe ich gedacht, oh, jetzt sind wir hier auf der Messe, jetzt muss ich mal kurz gucken gehen.
Zuschlagen. Und genau, Startnummer habt ihr eh immer nur mit so einem Band in aller Regel. Das heißt, das ist jetzt schnell getauscht und nicht mit Sicherheitsnadeln und sowas.
Das mache ich zwar immer mit Sicherheitsnadeln an das Band dran, weil das besser ist als diese Druckknöpfe, die da dran sind.
Ja.
Aber du musst ja beim Radfahren die Startnummer hinten tragen und beim Laufen vorne. Und dafür brauchst du dieses Startnummernband.
Ja,
also du machst das nicht an den Rennanzug dran.
Ja, okay. Aber dann ist es ja tatsächlich relativ simpel. Oder du machst den Anzug auf, steckst ihn an der Seite rein, ziehst das andere Shirt an.
Anzug rauf, zack, zack, Shirt an.
Das geht schnell.
Das geht super schnell. Ja, und dann, und ich habe mich damit auch wirklich gut gefühlt.
Ne? Ja.
So, und Laufen war jetzt natürlich von der Zeit her, werden sicher viele, die da mal drauf geguckt haben, sagen, ja, wieso läuft der über 2 Stunden? Ja, okay. Ich wollte schneller laufen, ja, ist richtig. Aber nicht vergessen, man
lief jetzt ja auch nicht ganz reibungslos, muss man sagen, das Lauftraining.
Man hat da erstens das und zweitens, man hat vorher schon was gemacht. Ne?
Also das merkt man das schon auch. Das sollte ja sowieso klar sein, dass man ja da schon vorbelastet reingeht. Aber auch die läuferische Vorbereitung war ja schwierig.
Ich bin im Prinzip einen 6er-Schnitt durchgelaufen. Ja, ich wollte eine 5,50 durchlaufen, bin einen 6er-Schnitt durchgelaufen. Ja, das ist langsamer, das addiert sich natürlich logischerweise dann halt auch auf, hinten raus, ist ja auch klar. Aber ich war dennoch total zufrieden. Warum? Weil es die erste Mitteldistanz seit meiner allerersten Mitteldistanz war, wo ich im Prinzip durchgelaufen bin. Also nicht stehen bleiben musste.
Okay, und das ist sehr gut.
Ja, weil ich vorher immer Probleme mit Krämpfen hatte.
Ja. War das in St. Pölten auch so?
Ja, das war in St. Pölten auch. In St. Pölten war das leider richtig, richtig fies. Richtig fies. Da habe ich es halt auf dem Rad, vor allen Dingen da die Anstiege hoch, komplett übertrieben. Und da war dann halt relativ viel gehen, was einfach keinen Spaß macht. Ne? Also bei Krämpfe, jeder, der schon mit Krämpfen zu tun hatte, das ist halt totaler Scheiß. Ne? Das wirst du auch nicht so schnell wieder los durch Sachen zuführen. Ne? Ja, und deshalb war ich da echt okay. Ne? Dann hast du ja logischerweise die Verpflegungsstellen alle 2,5. Und aufgrund der zunehmenden Temperatur habe ich mich dann auch entschlossen, jede dann mitzunehmen. Da verlierst du halt immer ein paar Sekunden, klar. Ja, aber das war dann schon auch weise. In der letzten Runde, das war 3x7 Kilometer, in der letzten Runde hatte ich auf der linken Seite so leichte Ansätze von Krampf im Adduktor. Was auch nicht schön ist.
Nee, gar nicht. Also. Nee.
Weil da zuckt dann immer so rein und da macht man immer so einen Sidestep. Ja, das sieht man immer so ein bisschen spackig aus. Naja, und dann, wenn du jetzt so in so einem Lauf bist mit Normalsterblichen, ne, und du überrundest die, ne, wie rennst du an denen vorbei? Also so, dass du jedes Mal die Schulter von demjenigen, an dem du vorbeiläufst,
voll wegchecken, ne? Natürlich, klar,
ist ja
logisch. Da musste man direkt die Leute spüren lassen, dass man sich für was Besseres hält. Nein, natürlich nicht. Also man läuft halt so vorbei, dass man die anderen irgendwie nicht stört halt einfach. Also
in der zweiten Runde, ja, kommt einer, also entweder war der dann schon fertig, also der war jedenfalls deutlich schneller. Ja, also jetzt nicht so wie du da vorbeilaufen, aber er war schneller als ich. Ja, also ne, substanziell schneller. Und der meinte, dass er so nah an mir vorbeilaufen muss, ja, dass er mir hinten in die Hacke tritt.
Das ist ja voll, also unnötig.
Ja, es gibt Engpassagen, da würde ich sagen, okay, kann das mal vorkommen, alles in Ordnung. Das war aber auf der Strandpromenade, da war Platz genug.
Ja, vor allem, wenn du von hinten kommst und überholst jemanden und der vor dir unerwarteterweise einen Schritt zur Seite macht, dann kann sowas natürlich passieren. Aber
wenn der Fall gewesen wäre, dann bin ich selber schuld, alles gut. War aber nicht.
Genau. Aber ansonsten gibt es ja gar keinen Grund dafür.
Nee, und dann habe ich ihn mal ganz kurz gefragt, ob alles in Ordnung ist, ja, was sein Problem ist. Ja, und er ja, sorry. Ich sage, ja, was, sorry. Lauf an den Leuten vorbei. Du hast doch Platz genug da. Ja. Ja, weil das war so ein kurzer Moment, da muss man sich ja mal kurz entschlacken. Ansonsten hatte ich eigentlich auch Spaß auf der Laufstrecke. in Italien, in Lido di Jesolo, ja, sind halt Leute aus unserer Community, die mich anfeuern, die Fotos und Videos gemacht haben.
Geil.
Ja, und keine Ahnung, ja, die sich bedanken für unseren Podcast und so weiter. Also ich bin ganz viel mit einem Lächeln gelaufen.
Das ist großartig. Ja, das
klingt ganz viel mit einem Lächeln. Aber weißt du was? Von diesem Zusammenstoß, ne, hatte ich am nächsten Tag einen dicken Knöchel. Der hat mich so unglücklich getroffen, von hinten praktisch gegen diesen vorstehenden Knöchel. Also an der Außenkante.
Ja, ja.
Und abends habe ich dann gedacht, okay, was habe ich da eigentlich? Habe das erst gar nicht mit diesem Tritt in Verbindung gebracht. Das war so ein Druckschmerz, ne? So als wär ich, keine Ahnung, beim Radfahren oder was, irgendwo hängen geblieben. Bin ich aber nicht. Hm. Ich habe mir gedacht, wo war denn das? Habe ich das irgendwie in der Wechselzone nicht gemerkt, in der Hektik oder was? Ja. Und dann fiel mir das wieder ein. Und am nächsten Tag hatte ich da echt so eine Beule. Ja, das war wohl irgendwie dagegen getreten und hat dann da eine hat nicht wehgetan, die Beule ist auch jetzt wieder weg, ja, aber also da sage ich nochmal doppelt, ey, wenn ihr schneller lauft als Leute, die ihr überrundet, die da überrundet werden, die machen das nicht extra, ja, nee. Und selbst wenn die einen kleinen Zeitstep machen, weil sie einen Krampf im Oberschenkel haben oder es leider nicht mehr anders können, wenn Platz ist, lauft doch einfach um die rum, das ist doch gar kein Problem, ja, es ist wirklich kein Problem, das würde uns allen Freude machen. So, und dann kam natürlich noch der entscheidende Moment am Abend. Ja. Rolldown um die Slots für die WM in Taupo.
Was ist der, das ist nochmal für die Leute, die das jetzt nicht so tief drin sind, was war denn der entscheidende oder das entscheidende Kriterium, um diesen Platz zu ergattern? Hat das mit einer Zeit zu tun? Hat das mit einer Altersklassenplatzierung zu tun? Mit einer Overall-Platzierung? Was ist da der Faktor am Ende?
Es läuft immer nach Altersklassen. Ja.
Okay.
Und zwar ist es so, dass die Zahl der tatsächlich im Rennen Befindenden entscheidend ist. Das heißt, wenn da 2800 Leute angemeldet waren, ist das nicht die relevante Zahl, sondern derjenigen, die tatsächlich im Rennen waren. Es war 2445 oder was waren tatsächlich im Rennen. Die Gesamtzahl der Slots wird dann aufgeteilt proportional zur Größe der jeweiligen Altersklassengruppe auf die Geschlechter männlich-weiblich. Verstanden soweit? Also, die größte Gruppe sind in der Regel 40 bis 45 und 50 bis 54 Männer. Mhm. Ja, das heißt, die kriegen, weil sie proportional die meisten sind, mehr Slots. Ja, also da in dem Bereich waren 4 und 5 Slots. Ja. Bei den etwas erfahreneren Menschen, also ja, so wie mir, also bei 60 bis 64, waren 2 Slots. Ja? So, jetzt nochmal als Erinnerung, ich war 33. in meiner AK. Ich war damit sehr okay. Das Niveau, Junge, es war crazy. Absolut crazy. Markus, ja, mein Freund, mit dem ich unterwegs war, war in seiner AK, 50 bis 54, 55. Ja, und der ist fantastisch Rad gefahren und super gelaufen. In dessen Kategorie, 50 bis 54, ja, was ist vorne der schnellste Marathon, Halbmarathon gelaufen? Sag mal, so eine Zeit in dem Bereich, die okay wäre.
5er Schnitt?
Oder, ja, das in der
1,19.
Hä? Wie geht das denn? Wir reden von 50 bis 55 und als Abschlussdisziplin.
Yes.
What?
Der ist eine 1,19 gelaufen. Der war nach 4 Stunden im Ziel. Gesamt 4 Stunden.
War das irgendwie ein Ex-Profi-Triathlet?
Nicht, dass ich ihn kennen würde.
Das ist ja schon krank. Also
ja. Das ist richtig crazy. Ja. So, jetzt nochmal zurück zu der Slotvergabe. Ja, die Slots werden dann verteilt. Und zwar geht das so, Ranking zählt. Ja, das heißt, wenn du Erster bist, wirst du als Erster gefragt, willst du den Slot haben? Ja? Mhm. Und dann hofft man darauf, dass die Leute, die vor einem platziert sind, entweder schon einen Slot haben aus einem anderen Rennen, ja, weil der Prozess läuft ja schon seit letztem Jahr, nicht hinwollen, nicht hinkönnen oder was auch immer. Ja, darauf hoffst du. Bei mir war die Hoffnung relativ schnell vorbei, weil der Erste und der Dritte, die haben den Slot genommen. Ja? So. Dann darf man aber nicht den Fehler machen, nach Hause zu gehen, weil wenn in einer anderen Altersklasse Slots nicht gegriffen werden, dann rollen die wieder in die älteren Altersklassen zurück.
Okay.
aber die rollen nur einmal. Das ist noch wichtig in diesem Kontext. Dann kommt die Altersklasse 50 bis 54 von Markus. Nochmal als Erinnerung, der war 55. Die ersten 15 Namen werden vorgelesen. Von denen hat keiner einen Slot gegriffen. Weil die entweder schon hatten oder nicht wollten. Und genau das hat dieses Szenario, wäre mein Szenario gewesen. Ja? Darauf hatte ich gehofft. So, dann war es so, dann ging das so dahin. Dann hat einer gegriffen, ja, und dann waren noch 3 Slots da. Und dann wird es so gemacht, dass dann gesagt wird, so, sind denn jetzt hier noch Leute, die in der Altersklasse nach Taupo wollen? Mhm. Dann haben 9 Mann aufgezeigt. Also 30% Chance. Und Markus hat einen Slot gekriegt als letzter.
Ach was, komm.
Ja, ne? Also es war super, es war wirklich super. Und er dann so, ja scheiße, ich wollte da jetzt gar nicht hin, ich wollte da mit euch hin. Und ja, er hatte auch keine Kreditkarte dabei, ja, weil du musst dann die Kreditkarte da haben und musst on point bezahlen.
Krass.
Ja? Habe ich dann für ihn bezahlt, ist ja auch kein Thema. Und dann wurde ein Slot aus der Kategorie, ich glaube 30 bis 34, nicht gegriffen, also gar nicht gegriffen. Und der ist dann gerollt und da habe ich gedacht, so jetzt bitte in die 60 bis 64. Und dann rollte der in die 55 bis 59. Ja, und jetzt kommt's. Da hat die dann auch keiner genommen.
Was?
Das heißt, dieser Slot ist verfallen und wird einem anderen Rennen zugeschlagen. Also es war, sagen wir mal so, es war auch noch ein bisschen Bad Luck dabei. Ne?
Ja, wie lange ist denn der Quali-Zeitraum noch?
Hat man die bis Ende Juni.
Noch, gut, es nicht so viel Zeit ist, dass man da nochmal...
Nee, es hat einfach die Option der Rennen, die mir ausgeht.
Ja, ja.
Und dann, ach, also, weil ich ja noch ein paar andere Termine habe, völlig überraschend. Ne?
Ich weiß gar nicht, ist diesen Sommer noch was? Ist noch was los, diesen
eigentlich Sommersport? Nee, eigentlich habe ich Zeit. Und dann stehen wir draußen und bezahlen für Markus, ja, dann musst du dich halt direkt registrieren und bezahlen und bla bla bla, ja, und dann sitzt da halt einer aus einer jüngeren AK und stellt dann da draußen fest, dass es ihm doch zu teuer ist und auch der Slot verfällt, der hat er dann da draußen zurückgegeben, das steht in Fettschrift, doppelt große Typo in der Ausschreibung drin, was es kostet, ja, es kostet übrigens 730 Euro, ja, nur die Registrierung für die WM.
Das ist schon auch richtig krass. Ich meine, ich kenne ja doch immer mal wieder auch die Stimmen aus der jetzt primär mal deutschen Laufszene, die sich jetzt auch darüber beschwert haben, dass beispielsweise der Berlin-Marathon jetzt auch in diesem Jahr seine Preise etwas angehoben hat. Ich glaube, wir liegen da jetzt zwar auch schon irgendwo knapp über 200 Euro, das ist auch viel Geld, um Gottes Willen, aber das ist natürlich auch immer, relativiert das Ganze nochmal, wenn man jetzt hier sieht, 730 Euro, um einen sportlichen Wettkampf mitzumachen.
Ist natürlich, du hast ein Meer, du hast Lifeguards, du hast
natürlich
eine ganz andere Abdeckung, natürlich auch was Straße angeht. Ja, das muss alles abgesperrt werden, das muss halt alles organisiert werden. Ja, das ist schon
Teilnehmerzahl große, natürlich ist keine 50.000 wie in Berlin logischerweise.
50.000 nicht möglich, ja, sondern du hast halt eben dann 2.800 Gemeldete, wie jetzt da. Das ist schon der größte 70.3 in Europa.
Mhm.
Ja? Das war jetzt auch nicht so clever gewählt von mir, aber ich hatte ja auch keine anderen Optionen.
Genau, es muss am Ende dann trotzdem auch mit den restlichen Bedingungen zusammenpassen, beruflich und
überhaupt. Aber in Valencia, ich hatte ja nur 2 wirkliche Optionen. Das war Valencia vor 3 Wochen, da waren auch 2.800 Leute. Oder jetzt Malle am Wochenende, da sind glaube ich noch mehr. Ja, da starten jetzt die ganzen Profis. Was hast du
am Wochenende vor, Ralf? Könntest du am Wochenende gleich nochmal hier...
Ja, genau. Ja,
nochmal
da geht es aber so den Berg hoch. Also ich, und da, ich, ein, da ich eine bekannte Bergziege bin. Ja. Ich habe aber noch jemanden getroffen. Ja, die war mit ihrem Freund bei uns im Hotel.
Jetzt bin ich gespannt.
Aus den Regensburg.
Aus Regensburg? Jetzt bin ich aber ganz gespannt. Hey.
Ja, die startet am Wochenende, weil sie Profi ist.
Ah, Franzi Reng.
Franz Hering.
Ach, ne? Krass.
Okay, also auf dem Wege, wenn du es noch hörst, ja, viel Glück.
Kleine Welt, ja.
Schön da den Berg hoch. Und ihr Freund hat sich qualifiziert. Oder Verlobter sogar. Und sie hat tatsächlich auch schon die Quali für Taupo. Das heißt, die werden da gemeinsam hin. Also das ist ja auch cool, ne?
Ja, ja.
Wenn man da irgendwie beide starten können. Und so, das ist schon ganz cool. Ja. Ja, so ist kleine Welt. Ne? Also, aber nochmal tausend Dank an sehr, 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 sehr viele Leute von euch, die mir vorher Glück gewünscht haben und die mir nachher gratuliert haben. Das ist schon cool. Und wie gesagt, selbst da in dem Karussell rund um die Laufstrecke, da bin ich viel angefeuert worden und das ist irgendwie schon richtig cool. Ja, das macht
auch echt Spaß. Ja. Lieben Dank an Alisa Jacobi, die uns übrigens über Instagram sehr auf dem Laufenden gehalten hat, wie so der aktuelle Stand ist. Das hat die hervorragend gemacht. Ich habe das, sofern ich das konnte, auch dann versucht vom Bestzeit-Account zu teilen und da haben auch tatsächlich viele geschrieben und mitgefiebert und Daumen gedrückt und so weiter. Also,
weißt du was, über schön. Die Situation habe ich dann auf dem Rad, weil man ja dann doch ein bisschen Zeit hat auf dem Rad, ne, nachgedacht, habe ich gedacht, ey, so eine Scheiße, ja, die alle zu Hause, ja, wissen viel besser, wie es gerade Tango ist, als ich.
Als du ohne
Uhr. Ich hatte ja gar keine Ahnung, ich wusste nicht, wie schnell ich bin, wo ich liege, was auch immer, ja. Oh Mann, da habe ich auch gedacht, ja, okay, das ist hier mal richtig Amateur-Kino.
Ja, also das ist natürlich aber auch denkbar unglücklich gelaufen. Ich habe jetzt noch nie eine Uhr verloren. Also das ist natürlich eine massive Krafteinwirkung gewesen, aber nichtsdestotrotz, diese Bänder, Armbänder aus so einem Gummi, die sind normalerweise einigermaßen
robust. Auch darüber habe ich beim Laufen, auch da habe ich ja ein bisschen Zeit gehabt, da habe ich da auch drüber nachgedacht. Jetzt mal ehrlich, ich möchte Zuschriften von euch hören. Ja? Wie viele von euch würden sofort stehen bleiben, wenn sie die Uhr verlieren und das Rennen aufgeben?
Das wird eine interessante. Ich möchte das Stimmungsbild auch auf jeden Fall sehen. Ich sage dazu jetzt nichts, weil also ich könnte mir vorstellen, dass das schon einige beeinträchtigt, weil man sich ja dann auch irgendwie ein bisschen verunsichert fühlt, weil man vielleicht auch kurz denkt, kriege ich meine Uhr wieder. Andererseits im Meer sehr schwierig.
Naja, okay, das Thema hatte ich relativ schnell abgehakt.
Ich habe einmal geguckt, dass ich so, okay, keine Ahnung. Aber wir können ja mal kurz hier ein kleines Shoutout machen. Also, ich spreche jetzt mal hier alle Marketingvertreter oder sonstigen Vertreter von Uhrenherstellern an. Also wir reden jetzt nicht von Rolex, IWC und Audemars Piguet, wir reden hier von Sportuhren, Freunde. Also Ralf freut sich auch über die anderen Modelle vielleicht, aber wir brauchen eine neue Sportuhr für Ralf. Ich habe natürlich ein bisschen Kontakte zu Polar, das ist natürlich klar, aber wir wollen jetzt nicht wählerisch sein. Wenn jemand anders, ich nenne jetzt keinen Namen als Botschafter von Polar, aber falls jemand anders, der hier zuhört oder Leute, die jemanden kennen, der dort arbeitet, eine neue triathlon-taugliche Uhr, das muss natürlich schon ein geiles Modell sein.
Nee,
du hast schon eine neue Uhr gekauft.
Nein, aber sagen wir mal so, es gibt ja die Top-Modelle. Ja?
Ja, die sind noch ganz geil.
Ja, aber sage ich an der Stelle.
Ich habe ja eins liegen hier gerade.
Für mich wesentlich ist, dass es eine nicht zu große und sehr leichte Uhr ist.
Ah, okay.
Das ist wesentlich. Ja, und das sind, gerade ist die Tendenz eher in Richtung etwas kompakteren, etwas schwereren Uhren. Ja, alle haben diese etwas schlankeren. Ja, weil ich brauche gar nicht so viele Funktionen beim Triathlon. Ich brauche nur eine Verlässlichkeit, logischerweise, bei GPS, das ist wichtig. Ja. Und,
aber eine gute Akkulaufzeit brauchst du ja auch und das ist leider
bei den aber wir reden ja von 5 oder 6 Stunden.
Ja, und dann halt irgendwann halt für die Langdistanz ja auch, muss man ja gucken, dass dann entsprechend...
Zock. Auch okay, das habe ich natürlich schon mehrfach jetzt gehört. Ja, jetzt so als nächstes Marathon und dann Langdistanz. Nein.
Ich relativiere. Wir brauchen eine vernünftige Uhr mit einem vernünftigen Gewicht.
Leicht ist wichtig, ja.
Genau. Also vielleicht klappt das ja. Wir hatten tatsächlich auf Kai Pflaumes Idee hinsichtlich eines Spendenformats im Rahmen des Berlin-Marathons. Das kann man vielleicht mal sagen, ohne dass wir jetzt zu weit reingehen. Es haben sich Leute bei uns gemeldet, Firmen, die Idee so geil fanden, dass sie da Bock drauf hätten. Es gibt viele Sachen zu klären, ob das am Ende klappt. Hängt ja auch mit den Veranstaltern zusammen, ob die das überhaupt geil finden und ein paar anderen organisatorischen Dingen. Aber also ich weiß, dass hier Leute zuhören, die Leute kennen. Also wenn es hier irgendwie Möglichkeiten gibt, schreibt gerne Ralf direkt. Ansonsten schreibt ihr gerne im Bestzeit-Account. Und dann kriegen wir hoffentlich mal Zeit an eine neue Uhr her, weil das ist natürlich wichtig. Wir wissen alle, Ralf kann ohne Uhr auch keinen Sport machen, so wie mir es ja auch geht. Also dementsprechend wäre
es natürlich dringend nötig. Es geht nur um Strava. Aber sagen wir mal so, es ist ja tatsächlich so, das weiß jeder von euch, wenn man sich darauf eingegruft hat, sich über seine Uhr zu kontrollieren, ja, dann ist das halt ein Punkt. Ja, nochmal aufs Laufen. Ich bin in 5:30, 5:40 losgelaufen, ja. Und tatsächlich habe ich mich dann im Mittelteil, bin ich so ein bisschen eingedödelt. Mhm. Ne? Es fühlte sich irgendwie so genauso an, aber ich war dann langsamer.
Okay.
Ja, und ich glaube, dass zumindest eine Chance ist, sich ein bisschen besser zu pacen, also beim Laufen, wenn man die Uhr hat. Das ist so.
Mit Sicherheit. Also ja. Hattest du denn das Gefühl, als du im Ziel warst, dass du dich nicht komplett ausbelastet hattest?
Ja, oder? Das ist ja bei so einer Langdistanz ein bisschen anders jetzt als wenn man nur in An- und Abführung einen Lauf machen würde. Ja. Du bist ja nicht in so einem hohen Pulsbereich, das würdest du ja nicht so lange schaffen können. Ich war muskulär schon
am Limit.
Gut fertig.
Ja, gut, das meine ich damit jetzt, ne? Quasi. Ja. Du wärst trotzdem nicht.
Aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt mich körperlich oder vom Herz-Kreislauf-System exhausted gefühlt hätte. Nein.
Nee, das ist, glaube ich, auch wirklich am Ende wahrscheinlich gar nicht der limitierte
Faktor. Klar, du kannst natürlich dann am Ende einen Schlussspurt machen, dann hast du das mal kurz. Das hat aber dann dieses anzuckende Krampfen in meinem Oberschenkel verhindert, sonst hätte ich da am Ende nochmal ein bisschen versucht, Gas zu geben, klar.
Klar.
Ne? Aber muskulär war das jetzt auch die letzten Tage so, dass man gemerkt hat, okay, das war jetzt auch muskulär auf jeden Fall ausbelastet.
Ne? Ja. Ja.
Muskelkater und so, jetzt nicht so super krass, aber Oberschenkel halt, ne, der Klassiker, ne, weil du kommst halt schon mit der Vorbelastung vom Rad und dann halt die Stoßbelastung des Laufens, das ist halt dann viel für den Oberschenkel. Ne. Ja, so war das.
Ja, schade, dass es nicht geklappt hat das ist natürlich dann immer so ein bisschen der Wermutstropfen, der mitschwingt, auch wenn das an sich ich muss sagen, als Geschichte schon mal sehr entertaining war, auch wenn es natürlich mit ein paar Widrigkeiten verbunden war, die man
nicht unbedingt braucht. Ich habe noch niemanden gehört, der ohne Geschichten durch so einen Wettkampf geht.
Ja.
Jeder hat da irgendeine Geschichte. Ja. Weil dafür ist es dann doch erstaunlich komplex. Am Abend vorher, wenn man sich die ganzen Sachen da so zurechtlegt, die man alle mitnehmen will, muss, dann denkst du auch, meine Herren.
Ja, wer braucht das alles?
Es gibt auch einfacheren Sport. Ja. Das ist auf jeden Fall so. Man muss schon an viel Kleinigkeiten denken. Ja. Und ich musste halt auch an Patrick Lange wieder denken, der in Cascais letztes Jahr dann in die falsche Wechselzone abgebogen ist und so weiter. Darüber wurde sich dann beim Briefing über links und rechts rein, wurde da halt auch sich entertaining ausgetauscht, sage ich mal. Aber das ist schon so, dass man dann irgendwie mit dusseligem Kopf vor so einem Rack mit 1500 Beuteln steht, die alle rot sind. Und dann muss man nochmal, was war jetzt nochmal meine Startnummer? Ja, wo ist die nochmal? Ja, das kannst du dir dann halt vorher einprägen. Ja, das hier schwarzes Zelt und dann erstes Rack. Und was ist nochmal mein Rad? Ja, die sehen halt dann doch, wenn da 1500 Räder auf der einen Seite der Wechselzone stehen, sehr ähnlich aus. Ja, und dann, was mache ich jetzt nochmal? Ah ja, Socken anziehen. Ah ja, anziehen am besten, ne? Ja, habe ich die dabei? Ja, habe ich dabei, gut. Ja, das ist so viel Scheiß, den man da machen kann. Und der wurde da auch gemacht. Ich kann euch das sagen, der wurde da auch gemacht. Ja, so war das. Ist immer wieder Wahnsinn. Immer wieder spannend, ja.
Bevor wir einen aktuellen Blick in das Leichtathletik-Geschehen werfen, das ist ja in vollem Gange schon, logischerweise, wir befinden uns im Mai, es stehen ein paar Highlights an dieses Jahr, dementsprechend passiert natürlich viel gleichzeitig und parallel geben wir ihn kurz mal ab in die Werbung.
Denn ja, lass mich doch gleich anfangen. Ich war natürlich sehr total gerne. Happy, dass ich sowohl vorher, aber auch in der Regeneration auf AG1 zurückgreifen konnte, weil ich hatte schon das Gefühl, dass es mir sowohl vorher als auch nachher einfach so eine Sicherheit gibt, ja, und nachher bestimmt auch eine schnellere Regeneration. Ja, ich bin jetzt heute wieder ganz normal gefahren, aber da habe ich jetzt nochmal deutlich sorgfältiger das einfach nach- und vorbereitet und AG1 dafür genutzt, einen Messbecher rein in die Wasserflasche oder in ein Glas Wasser. Ja, wer mag, gerne in noch einen Fruchtsaft oder einen Tee oder was immer, das geht wunderbar, schmeckt super. Ich kann das gerade nach so einer Ausbelastung fantastisch haben, ja, direkt rein. Und man hat auch vom Kopf her schon das Gefühl, okay, jetzt fängt die aktive Regeneration an, ja, bevor ich überhaupt anfange, was zu essen. Ja, das kommt ja dann als Add-on dazu, aber ich bin schon mal auf der sicheren Seite.
Ja, also ich habe es logischerweise auch immer mit dabei gehabt in der letzten Zeit, denn die letzten Wochen waren ja schon relativ intensiv. Bei mir jetzt nicht unbedingt sportlich, klar, Berliner Halbmarathon, Wings for Life World Run, allerdings natürlich alles auf einem anderen Niveau als früher, aber auch die ganze Reiserei und die Termine waren schon so, dass man jetzt nach 3-4 Wochen merkt, es geht so ein bisschen an die Substanz und ich bin nicht unglücklich, dass der Mai dann irgendwie ab Mitte des Monats ein bisschen entspannter wird. Ich glaube, ohne die Travel Packs und die natürlich mich da auch regelmäßig versorgt haben, wäre das auch eine enge Nummer geworden, weil meistens ist natürlich auch jetzt hier wie in Hamburg, wenn hier OMR-Festival ist, kurze Nächte, sage ich mal, die sind doch häufiger auch eher die Regel als die Ausnahme und dementsprechend hat mich das bislang zumindest, ich will es jetzt nicht verschreien, aber doch gesund da durchgebracht, also auch in puncto Stress vielleicht wirklich eine gute Unterstützung fürs Immunsystem. Für diejenigen, die hier neu sind, die noch nicht wissen, was ist denn überhaupt AG1, was erzählt hier Ralf, was erzählt Philipp, AG1 ist eine wissenschaftlich basierte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform, also Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, einem Pilzkomplex und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. AG1 basiert auf dem wissenschaftlichen Konzept der Nährstoffsynergien, also dadurch kann die Wirksamkeit einzelner Nährstoffe eben verstärkt werden, um unsere Gesundheit möglichst ganzheitlich zu unterstützen. Und wir haben einen Community-Link, wie man so schön sagt, für euch, der da lautet www.drinkag1.com/bestzeit. Wenn ihr über diesen Link das Monatsabo abschließt, bekommt ihr eben diese praktischen Travel Packs on top, 5 Stück an der Zahl und einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2, also www.drinkag1.com/bestzeit.
Ja, dann schauen wir noch mal, was die anderen so machen. Ne? Für die gehen ja so die, haben wir ja gesagt, die Marathonsaison ist jetzt ja mal so more or less abgeschlossen. Ja, wir haben da noch so ein bisschen Nacharbeitungsfragen, die klären wir noch mal. Mal gucken, vielleicht klären wir die nächste Woche auch mit einem sehr spannenden Gast. Sind wir jedenfalls dran. Denn Rom ist ja dann irgendwann und jetzt gehen ja schon die ganzen Qualifikationen los. Ja, Gesa Krause haben wir ja hier schon mal hochleben lassen. Da habe ich gestern noch das Vergnügen gehabt, sie in einer virtuellen Pressekonferenz zu erleben und zu hören. Da ging es schon um die deutschen Meisterschaften. Da ging es aber auch zum Beispiel um Hate Speech in den sozialen Netzwerken. Gibt es eine Initiative vom IOC, die da mit einer KI-Lösung dran wollen. Da bin ich nochmal gespannt. Habe ich jetzt noch nicht so die genauen Details, wie das aussehen soll nachher. Aber da bin ich sehr gespannt drauf. Nächste Woche gibt es dazu auch eine Ankündigung einer Initiative des Deutschen Olympischen Sportbundes. Und da hat Gesa, und da war noch eine Hochspringerin dabei, die Imke Onnen, die haben gesagt, ja, wir versuchen das von uns fernzuhalten. Also uns da nicht drauf einzulassen, um möglichst nicht diese Negativität an sie heranzulassen. Ja, ich weiß gar nicht, hast du schon mal so Shitstorm-mäßig eigentlich Phasen gehabt?
Nicht so richtig, ne? Nicht so richtig wenig. Also ich meine, damals die Geschichte EM 2018, Nominierungsstreitigkeit mit Verband, wurde ja dann ein bisschen vom Verband, kann man ja glaube ich so sagen, so ein bisschen umgedeutet, als ob ich Sebastian Händel, mit dem ich mich heute sehr gut verstehe, als ob wir da irgendwie ein Beef haben und keine Ahnung, da wurde ja viel reinstilisiert. Und das hat glaube ich so ein bisschen auch in den Läuferlagern die Gemüter gespalten sozusagen. Aber das war eine sehr überschaubare Zeit und es hat sich, glaube ich, im Nachgang auch vieles aufklären lassen. Aber ich bin da weitestgehend verschont geblieben. Und nicht, dass Männer das nicht betrifft, aber ich glaube trotzdem, dass Frauen im Netz da doch nochmal häufiger leider das Ziel auch sind von irgendwelchen auch, ja, nicht nur unangebrachten Kommentaren, das ist ja schon euphemistisch ausgedrückt, also ja, von allem möglichen Trash, was da passiert, leider Gottes.
Ja. Weit entfernt von Trash ist das, was Gesa gerade so auf der Bahn macht. Das ist schon faszinierend. Das hat sie gestern auch kurz erklärt, dass sie jetzt ähnlich, wie sie das im vergangenen, nicht im vergangenen, sondern im vorvergangenen Winter in der Halle schon mal gemacht hat. Sie macht jetzt gerade so einen Wettkampfblock. Ja, und das ist in Teilen echt total spannend, weil dann läuft sie halt auch mit den Teilnehmerinnen aus ihrer Trainingsgruppe, mit der Olivia Gürt, dann teilweise bei Sport, jetzt nicht so bei den High-Ranked-Sportfesten, aber bei sehr guten und ja in Deutschland sehr bekannten Sportfesten für Läufer, Plitzhausen, Pfungstadt und so weiter, dann laufen die teilweise doppelt. Ja, also in einem Wettkampfabschnitt von 3 bis 4 Stunden, dann erstmal eine 1000 und dann noch eine 2000 Hindernis. Ja, und gestern ist jetzt zumindest die Olivia 800 und 1500 gelaufen. Ja, also ja. Das ist schon spannend, ja. Hast du solche Wettkampfblöcke jetzt auch mit so einer Doppelung gemacht? Also sie hat das erklärt, sie könne sich im Training nicht so gut aktivieren, dass sie in der Lage ist, so ein Tempo und so eine Qualität in Tempoläufe reinzulegen.
Wir haben das von Zeit zu Zeit auch gemacht. Meistens, ich überlege gerade, frühe Zeitpunkte der Saison. Wobei, nee, stimmt, auch beim MTV-Meet in Ingolstadt haben wir es auch ab und an gemacht, dass ich zum Beispiel 15 Meter und 3000 hintereinander gelaufen bin, auch mit halt so einer Stunde, anderthalb Stunden dazwischen. Wir haben das beim Cross, einige von uns haben das gemacht, dass sie Mittelstrecke und Langstrecke gelaufen sind, aber es war jetzt eher die Ausnahme, sage ich jetzt mal. Aber ich kann das total nachvollziehen, es gibt halt total unterschiedliche Typen. Und manche brauchen so dieses Wettkampf-Flair, wo du dann sagst, da kannst du auch nochmal anders All-In gehen und im Training fällt einem das schwerer und dann ist das natürlich eine gute Möglichkeit. Vor allem in dem Falle bei Gesa mit Wolfgang Heinig hat die natürlich auch einen sehr erfahrenen Trainer ja an der Seite, der das ja auch entsprechend aussteuert, weil nicht, dass das jetzt so dann also komplett eskalativ wird. Meistens hast du ja dann schon ein bisschen Aufgabenstellungen oder dass man sagt, jetzt läufst du erstmal den Lauf, weiß ich nicht, bei 90%. Gesa hat ja auch die Klasse, dass man damit trotzdem auch Rennen gewinnen kann, logischerweise. Also das ist nicht, dass man dann irgendwie einen anderen aktiv den Vortritt lässt, aber dass man halt vielleicht sagt, okay, Rennen gewinnen und dann in dem Zeitareal bleiben und dann hast du eine Stunde später nochmal einen anderen Lauf vor dir. Und das hat sie, wie du gesagt hast, Blitzhausen ja sehr beeindruckend gemacht. Ich glaube, 1000 Meter war auch, klar, Strecke, die wird nicht so häufig gelaufen, aber Gesa ist häufig in Blitzhausen schon gelaufen. Also trotzdem auch einen Hausrekord aufgestellt. Plus über die 2000 Meter Hindernis, auch eben eine dieser krummen Strecken, die in Blitzhausen ja Tradition haben, einen neuen Stadionrekord aufgestellt oder Meetingrekord.
Ja, und gestern hat sie auch was Spannendes gemacht. Das haben wir hier schon mal irgendwann thematisiert, kann ich mich erinnern. Sie ist erst 1500 gelaufen und sie ist nur 1500 gelaufen, nicht vorher die 800. Im Anschluss hat sie 6x 120 gemacht. Da würdest du jetzt denken, okay, was ist denn das für eine Trainingseinheit? Ja, aber das ist tatsächlich nicht so unklug. Das heißt, du machst erst einen maximalen 1500-Meter-Lauf, was ja schon für ein Training ordentlich ist. Und dann begibst du dich in den Bereich von VLA Max, also da, wo die höchste Laktatabbaurate stattfindet. Und das ist nicht so langsam, ja. Ich weiß es nicht hundertprozentig, ob das so angelegt ist in dem Training von Wolfgang Heinig und von Gesa Krause, aber das klingt stark so, ja.
Ja,
wenn
ja,
das nicht
ja
so sein sollte, gebt uns gerne Bescheid, ja, aber das klingt stark so. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Ansatz, wenn man eine Maximalbelastung im Training gemacht hat oder eine Close-to-Maximalbelastung, um dann auch nochmal eine Wiederholung zu haben und Laktat halt stark abzubauen. Dann ist nicht so ein klassisches Auslaufen der beste Punkt, sondern VLA Max. Ja, und das ist nicht so langsam. Wusstest du, wo deine VLA Max ist?
Nein.
Zu wenig Leistungsdiagnostik gemacht.
Ja, tatsächlich. Also, nee, wüsste ich, habe ich nie gewusst. Ich habe das aber beobachtet damals, ja, heute auch mit anderen Augen zu betrachten, aber damals gab es ja durchaus auch viel Content auf YouTube etc. Flowtrack und andere Portale haben ja dann immer mal wieder den Zugang gehabt, beispielsweise gerade was an der US-Ostküste passiert ist mit den Teams, die von einer großen Sportmarke unterstützt wurden, zum Beispiel Oregon Project, die haben das ja schon sehr häufig praktiziert, die Workouts nach einem Workout gemacht, nach einem Wettkampf gemacht haben und auch jetzt nicht klassisches Auslaufen. Da gab es tatsächlich immer mal wieder so Doku-artige Kurzvideos angelehnt, wenn die den Zugang hatten bei einem Meeting, die Erlaubnis, das mitzufilmen. Das war sehr spannend, war aber zur Zeit damals, das liegt jetzt ja auch schon einige Jahre zurück, nicht so, damals zumindest, glaube ich, in Deutschland nicht bekannt und auch nicht so wirklich praktiziert.
Also ich kann mich daran erinnern, das erste Mal, dass ich das live gesehen habe, war nach dem deutschen Rekord von Constanze Klosterhalfen bei den deutschen Meisterschaften vor ein paar Jahren in Berlin. Und dann ist sie auf dem Aufwärmplatz noch die 120er, 150er oder was gelaufen. Ja, und auch in einem wirklich sehr ordentlichen Tempo. Also locker schnell würde ich das mal charakterisieren. Ja, so ist das halt ungefähr. Das ist schon beeindruckend, wenn du das siehst. Aber wenn das natürlich ein ein gewohntes Training ist, dann macht das halt sehr viel Sinn. Ja, also wenn man sich das halt einmal physiologisch vor Augen führt, ist das durchaus extrem sinnhaft. Und wo wir gerade bei Constanze Klosterhalfen sind, die ist auch bei diesen Sportfesten gelaufen, ja, gemeinsam in Rennen mit Olivia Gürt und Gesa Krause, fanden wir auch spannend, ehrlich gesagt. Ne, zumal ich sie schon bei den bayerischen Straßenmeisterschaften irgendwo in den Ergebnislisten gesehen habe. Da habe ich auch gedacht, okay, nicht zum Wettkampf gekommen und dann mal eben irgendwo, ja, aber nee, das, sie ist ja hier im Rheinischen, wo sie zu Hause ist, ja auch hin und wieder mal gestartet. Also spannend, ne? Ihr fehlt noch die Olympianorm, ne? Also die hat Gesa ja und Olivia Gürt ist, glaube ich, auch durch, ne? Durch ihre Platzierung bei der WM. Also auf jeden Fall im Ranking ist sie so hoch durch diese Finalplatzierung da in Budapest letztes Jahr, die wird auch da drin sein.
Genau, also Constanze Klosterhalfen beobachten wir natürlich sehr genau, weil das wissen ja alle, auch wenn man das natürlich intensiv verfolgt, auch in den letzten 1-2 Jahren auch durchaus mit verschiedensten Problemen zu tun und zu kämpfen hatte und Veränderungen, Ausrüster, Trainingsgruppen, Coaches etc. Der letzte offizielle Stand, den wir hatten, oder der, glaube ich, ja bekannt ist, war, dass sie inzwischen beim Trainer von beim Ehemann und damals auch Trainer von Paula Radcliffe trainiert. Ob das noch aktuell der Stand ist, wissen wir nicht. Die Zeit läuft tatsächlich hinsichtlich Olympia-Quali. So viele Möglichkeiten gibt es ja nun nicht, je nachdem, was natürlich sie für eine Strecke anstrebt. Das ist natürlich wiederum, wenn man jetzt ihren Background sieht, auch eine Luxussituation, weil sie natürlich auch früher von, im Prinzip von 1500, ja, auch sehr gute 800, aber im Prinzip 1500 bis 10.000 alles laufen konnte. Und ich sag mal, die langen Strecken, da hatten wir off-Record vorher drüber gesprochen, das hat sich auch immer mal wieder geändert. Ich kenne noch die Zeiten, als wir teilweise ja auch Mädels Pace gemacht haben. Ich erinnere beispielsweise mal Corinna Harrer, als die damals 2012 Olympia-Quali über 1500 gelaufen ist, habe ich Pace gemacht bis 1450 Meter. Das war damals erlaubt, aber gab ja dann auch immer mal wieder Änderungen, dass man gesagt hat, nein, Frauen müssen auch nur in reinen Frauenrennen die Qualizeiten erbringen. Das war immer so ein Hin und Her. Inzwischen ist es, glaube ich, auch wieder so, nur reine Frauenrennen. Und da muss man jetzt wiederum sagen, je länger diese Rennen natürlich sind, sprich, ich denke jetzt so an die 10.000 Meter, da gibt es auch bei Frauen nicht wahnsinnig viele Optionen, wo man solche Zeiten laufen kann, die dafür nötig sind. Es gibt jetzt wahrscheinlich müsste im Mai normalerweise auch sein, diese 10K Night of PBs in London, wo früher auch schon ein Europacup ausgetragen wurde. Das ist noch so ein Ding, wo sicherlich einige Männer und wahrscheinlich dann auch Frauen probieren werden, entweder eine Zeit zu laufen, die viele Punkte bringt oder eine direkte Quali. Aber das wird sehr interessant sein, bei Constanze das zu verfolgen. Und ja, wir haben natürlich schon beobachtet, dass sie da ein ähnliches Programm absolviert hat wie eine Olivia Gürt und eine Gesa. Vielleicht lässt sich da in der näheren Zukunft über unsere Quellen herausfinden, ob es vielleicht nochmal eine Veränderung gegeben hat. Das werden wir sehen und drücken natürlich die Daumen.
Also ich habe jetzt mal eben reingeschaut in Road to Paris, weil das jetzt in den nächsten Wochen immer wieder eine Rolle spielen wird. Ja, also da gibt es halt dann entsprechende Rankings für jede Disziplin. 10.000 Meter bei den Frauen werden 27 Frauen startberechtigt sein, weil es da ja keine Vorläufe gibt, sondern ein Feld dann nachher. Unter den 27 im Moment Qualifizierten ist keine Deutsche dabei. Die bestgerankte Deutsche ist Miri Dattke als 31. Die nächste ist dann Eva Dieterich als 32. Und die dann folgende dritte ist Alina Reh als 35. Dann Dominika Meier und dann erst Constanze Klosterhalfen. Das sind aber sehr kleine Unterschiede in den Rankingpunkten. Da reden wir nämlich insgesamt nur von 18 Punkten. Das ist ganz wenig, ne? Weil die Gesamtpunktzahl ist sowas um die 1100 irgendwas. Also 18 Punkte sind nicht viel. Das geht dann schnell, ein gescheites Rennen und dann bist du da drin. Aber ist ja nicht so, dass nicht andere diese Situation auch nutzen. Ja, das ist ja klar. Und die erste Qualifizierte mit einer Zeit ist die 15. Alles danach ist tatsächlich über die Weltrangliste und die 15. ist Diane van Ees, eine Niederländerin, die ist 30,29 gelaufen.
Boah, das ist aber auch richtig krass.
Das ist schon schnell, ne? Und da reden wir aber von Straßenlauf, weil man sich über 10.000 Meter auch auf der Straße qualifizieren kann.
Übrigens, glaube ich, auch das erste Mal,
dass das möglich ist.
Ja, ja. Das war in der Vergangenheit auch nicht der Fall. Ja. Also das,
und noch eine Sondersituation für die langen Strecken. Die können alle auch Punkte sammeln über die Cross-Strecken. Hm. Das ist eigentlich auch schräg.
Ist schräg, weil das gab es auf jeden Fall in der Vergangenheit auch nicht. Nee, aber ich glaube, da wird einfach jetzt natürlich auch versucht, über verschiedene Art und Weisen dieses Ranking-System zu stärken, über den gesamten Jahreskalender, sodass man natürlich auch die Athleten dazu bringt, gewisse Formate zu machen, die sie vielleicht vorher nicht gemacht haben, aber wo man halt sagt, okay, wir wollen versuchen, das, was angeboten wird, Cross-WM etc., zu stärken und Anreize zu schaffen, daran teilzunehmen, um dann natürlich auch eine möglichst wahrscheinlich hohe Abdeckung verschiedener Nationen immer wieder zu haben. Dass das natürlich spannend bleibt. Aber
es bleibt ja eine gewisse Ungerechtigkeit gegenüber zum Beispiel Mittelstrecken, weil die haben das nicht.
Ja, die haben die Möglichkeit nicht.
Klar, die können dann wieder die Leistung in der Halle einbringen, aber ist trotzdem ein bisschen kompliziert. Ja.
Es wird auf jeden Fall nicht einfacher, habe ich den Eindruck, da den Durchblick zu bewahren. Und was wir vielleicht auch noch kurz erwähnen sollten, ja, nicht, dass wir uns nachsagen lassen müssen, dass wir irgendwas unterschlagen, aber es ist passiert jetzt viel und bei uns ja auch. Natürlich waren auch am vergangenen Wochenende die deutschen 10.000 Meter Meisterschaften, die bei den Männern von Philemon Abraham gewonnen wurden in wirklich starken 27,59, also für deutsche Meisterschaften auf jeden Fall stark. Ich vermute mal mit dem Blick in die Ergebnisliste, dass es zwei Tempomacher gab, die ihn zu dieser schnellen Zeit unterstützt haben. Es gab nämlich zwei Athleten, die das Rennen nicht beendet haben. Beide kann man kennen, nämlich Teklebrandbere Philemon und Rupert Frederik. Also andersrum natürlich Frederik Rupert und Philemon Teklebrandbere. Aber das sind beides Leute, die wahrscheinlich das Ganze unterstützt haben. Ja? Sicherlich mit dem Hintergrund auch da eine gute Bedingung zu schaffen hinsichtlich einer Bestzeit. Wer weiß, vielleicht auch Richtung Quali und so. Platz 2 geht an Konstantin Wedel und Platz 3 an Jonathan Dahlke. Auch noch in sehr, sehr guten Zeiten mit 28,58 und 29,08. Also ich denke, dass da um Platz 2, 3 etc. sich eine große Gruppe gebildet hat, weil ja dann bis Platz 6 da das Ganze relativ eng beieinander war. Und bei den Frauen hat Eva Dieterich gewonnen in 31,56 vor Miriam Dattke in 32,17 vor Fabienne Königstein. Mhm. Ja, Marathonläuferin hat es ja auch stark mitgemischt, 33,04. Persönliche Bestleistung auch gewesen, übrigens auch für Eva Dieterich. Das war natürlich am Wochenende auch noch los und ja, wahrscheinlich haben wir jetzt auch trotzdem irgendwas wieder unterschlagen, was sonst noch los war. Karlsruhe kommt demnächst als wichtiges deutsches Laufmeeting.
Wenn ihr da Bock habt, ne? Also Karlsruhe, lange Laufnacht, fängt so am frühen Abend an, richtig spannend zu werden, so ab zwischen 6 und 7. Es gibt auch einen Livestream beim SWR. Könnt ihr sicher auch reinschauen. Aber wenn ihr in der Nähe seid, fahrt mal hin.
Auf jeden
Fall. Weil auch da, Gesa Krause, Hanna Klein, über 5.000 gegeneinander. Ich glaube, Coco steht da auch auf der Startliste. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube es. Ein gewisser Ingebrigtsen soll da auch starten. es gibt wohl Anfragen von einem großen, wie soll ich sagen, einem großen Videoportal, die Rechte zu erwerben, weil es wohl eine Doku über die Ingebrigtsens gibt. Ja, also da ist was los. Da könnt ihr, also erstens, sehr nah ran an die Leute. Ja, man hat ja oft nicht so die Gelegenheit, mal die Leute aus der Nähe zu sehen. Da geht das, ja. Und richtig guter Sport. Richtig guter Sport. Wetter soll auch noch gut sein. Also wenn ihr in der Nähe seid von Karlsruhe, geht mal vorbei. Lohnt sich auf jeden Fall. Und die freuen sich, wenn ein paar Leute im Stadion sind und da anfeuern. Ja. Ich hatte schon überlegt, ob ich hinfahre, aber ich muss leider arbeiten. Geht nicht. So schaut's aus.
Ne? Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, was mein Wochenende hergibt. Aktuell nicht so viel und das ist ehrlich gesagt ziemlich schön, dass es mal ausnahmsweise nicht durchgeplant ist. Weil ich habe auch jegliche Relation zu Wochentagen inzwischen aufgegeben, weil eben auch, wie gesagt, wir viel am Wochenende gearbeitet haben in den letzten Wochen und unterwegs waren und so weiter. Jeder Tag ist irgendwie, fühlt sich ein bisschen gleich an und ich glaube, das ist ganz gut, dass das Wochenende bei mir auf jeden Fall mal entspannter wird. wie es auch immer bei euch sein mag, wünschen wir euch natürlich bestmögliches Frühlingswetter. Heute in Regensburg tatsächlich auch sehr schön. Hamburg war sehr schön. Also wo auch immer ihr euch in Deutschland aufhaltet und zuhört oder natürlich auch im Ausland. Schönes Laufwetter. Geht raus, geht laufen, hört unseren Podcast und wir hören uns in der nächsten Woche wieder.